und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Ravnica, Folge Nummer 108. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hi, wie geht's dir?
Hi, mir geht's super. Ich habe unendlich Bock auf die Folge. Endlich wieder live. Endlich wieder, also live in Anführungsstrichen.
Quasi live, wöchentlich wieder, nicht vorproduziert. Ja, ich bin wieder aus Schweden wieder da. Einen verkürzten Schwedenurlaub aufgrund von Wetter, wo wir dann im Endeffekt nur ein paar Tage in Schweden selbst waren. Aber immerhin konnten wir noch ein bisschen Zeit in der Heimat verbringen. Das war auch cool. Von daher bin ich rundum froh und vor allen Dingen nicht erschöpft, sondern das Gegenteil davon. Erfrischt.
Ausgeruht.
Ausgeruht in die neue Folge Radio Ravnica. Wir haben nicht viele Themen, aber dafür sehr tiefgehende Themen. Denn gefühlt, ich bin nach Schweden abgebogen und dann ging so Magic den Bach runter, zumindest das Digitale, gefühlt nach manchen Leuten Meinungen. Worüber es darum geht, reden wir gleich. Denn wir besprechen über Magic Arena Historic Goes Hearthstone, könnte man sagen, mit Digital-Only-Karten. Ein 800-plus-Kartenset oder 700-plus-Kartenset kommt jetzt sehr bald in 2 Wochen auf Arena und wird einiges verändern. Was die Auswirkungen sind und wie das überhaupt einzuordnen ist, das werden wir alles diskutieren. Und danach geht's auch schon, weil wir die eine Preview-Season von Dungeons & Dragons gerade hatten und dann am letzten Tag kommt Historic mit rein und jetzt haben wir schon wieder Innistrad, die 2 neuen Sets. Da haben wir nämlich auch schon erste Einblicke und was da auf uns zukommt, das werden wir auf jeden Fall auch noch besprochen. Zu guter Letzt natürlich Ask Us Anything und bevor wir in die Folge reingehen, nochmal kurz der Hinweis, dass wenn ihr das auf YouTube schaut, wir uns sehr, sehr über ein Abo freuen würden. Schaut doch mal bei MTG Blackset vorbei, der gerade die 500 Abonnenten geknackt hat. Gratulation dafür.
Danke dafür.
Ebenso natürlich bei Spotify, Apple Podcasts, wo immer ihr eure Podcasts herbekommt. Wenn ihr da followt, verpasst ihr keine Folge Radio Ravnica mehr. Ebenso würden wir uns freuen über einen Daumen hoch bzw. eine positive Bewertung auf den jeweiligen Plattformen. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann Twitter, Discord sind eure Adressen, wo ihr uns erreichen könnt. Zu guter Letzt, finanzielle Unterstützung könnt ihr uns auch bieten auf patreon.com/gamery, so werdet ihr immer in der Endcard bei den YouTube-Videos genannt, sowie am Ende jedes Podcasts auch erwähnt. Wenn da was für euch dabei ist, schaut gerne mal vorbei. Und ich würde sagen, stürzen wir uns mal in das Chaos, was Jumpstart 2 Historic Horizons heißt. Magst du kurz mal zusammenfassen, was das Set ist, beziehungsweise was so die Welt drumherum ist? Also was ist eigentlich passiert?
Ja, also es wird so sein. Also wir hatten ja vor einem Jahr hatten wir Jumpstart 1. Großartiges Produkt, was dann auch auf Magic Arena kam, in abgespeckter Form, welches dann eben in Historic spielbar war. Es war sehr cool. Ich glaube, sowohl du als auch ich sind sehr große Jumpstart-Verfechter, gerade also in
Fall.
Paper. Super, super toll, super cooles Produkt. Und natürlich muss jede Cash-Cow gemolken werden. Und da Leute Jumpstart mögen, kam jetzt halt eine Art von Jumpstart 2. Und das ist diesmal ein Kartenset mit knapp 780 Karten. Ja. Und Und das Ganze wird dann in eine Jumpstart-Queue gesetzt. Das heißt, ihr könnt, ich glaube, wie beim letzten Mal war es, gab es ja auch eine Jumpstart-Queue, nur über dieses Jumpstart-Event spielen. Dann könnt ihr aus 2 von 6 Halbdecks sozusagen wählen und könnt dann zusammen diese Booster schieben, um ein gesamtes Deck zu spielen. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, einmal mit Teferi Mill ziemlich gut gespielt. Das war ziemlich witzig, es war auch sehr mächtig. Und wir haben das ja sogar also als normale Version bei uns in Paper im Laden gespielt. Das war richtig, richtig cool. Dieses Mal jetzt ein bisschen seltsam, weil es besteht ganz, ganz viel aus Modern Horizon 1 und 2 Karten. Daher kommt dieser Name. Warum jetzt diese Modern-Sachen in Historic rein mussten, habe ich noch nicht ganz verstanden. Und es kommen 31 komplett neue Arena-Only-Karten, also Digital-Only-Cards. Ja. Und das hat die Leute aufgeregt.
Das stimmt. Also, vielleicht noch mal kurz grundsätzlich. Ich mag, wie du schon gesagt hast, Jumpstart sehr als Produkt. Ich mochte das Ursprungsset sehr. Ich habe ja auch ein Jumpstart Cube quasi mir zusammengebaut, wo ich die einzelnen Halbdecks einfach gesleeved habe, so wie sie waren im Pack, und sie in eine Kiste gepackt, dass halt, wenn jemand mal Magic spielen will, aber jetzt nicht Magic Deck hat oder sonst was und auch nicht die Ahnung hat vom Draft oder sowas, dass man es einfach mal auspacken kann, hier, such dir eins aus, ich suche mir zwei aus und wir spielen direkt. Mm, super cool. Cooles Produkt, gar kein Thema. Und auch, dass dieser Queue wiederkommt, dass man sagt, okay, wir haben jetzt quasi Jumpstart, nur wir packen noch ein paar Karten rein, die halt das Ganze upspicen, dass ein bisschen höheres Powerlevel besteht, dass neue Themes dabei sind und so weiter. Alles fein. Für mich besteht der erste Fehler wirklich in dieser Bezeichnung mit Historic Horizons. Also es wird Historic erweitern, um eben, wie du gesagt hast, diesen Kartenpool von 780 Karten, sehr, sehr viele Modern Horizons 1 und 2 Karten dabei, auch ein paar Karten, die dazu passen, aus verschiedenen Core-Sets, aus verschiedenen Standard-Sets von davor. Aber ja, es ist so, puh, also eine Sache, die ich auf jeden Fall noch weiß von Jumpstart auf Arena der ersten Version, ist, dass es unfassbar schwierig war, alle Karten zu bekommen. Gerade Rares und Mythics, weil man sich keine Packs kaufen kann. Man konnte keine Packs einfach im Laden kaufen und sie einfach cracken. Man musste sich quasi immer wieder im Queue anmelden, abmelden oder man spielt's halt und kriegt noch ein paar Rewards. Und dann hat man quasi zwei Packs bekommen. Das Ganze hat auch sehr viel mehr gekostet, als wenn man sich die Packs einfach so kaufen würde. Ja, und es war einfach tedious, also nur noch nervig und hat einfach nicht gut funktioniert. Jetzt wird das noch mal dupliziert um den Faktor, dass da super, super, super spielbare Karten drin sind. Also, weiß nicht, Nettle Cyst sehe ich hier gerade. Wir haben Master of the Pearl Trident. Wir haben Esper Sentinel. Wir haben Diagraph Colossus. All diese Karten, die bitte?
Urza. Oder
genau. Urza, Yawgmoth, The First Sliver, ja. Sarah the Benevolent, Ranger Captain of Eos, das sind alles modern playable Karten, beziehungsweise halt Karten, die in irgendeiner Zeit in ihrem Leben irgendwann mal gespielt worden sind und da zumindest sehr, sehr mächtig sind. Und allein daran, an die Karten zu kommen, wird schon extrem, also ich meine wirklich super extrem teuer werden, wenn ihr das Set vervollständigen wollt. Also, ich weiß nicht, ich glaube, eine Hochrechnung von MTG Goldfish vor längerer Zeit war mal, dass du für ein Set, also für ein normales Booster-Set, wo du Booster kaufen kannst, bevor du jede Karte mehr oder weniger mit Wildcards halt vollständigerweise hast, musst du, glaube ich, 350 Euro ausgeben. Grob um den Dreh herum. Bei Jumpstart war es halt bei dem ersten Set so easy um die 1000 bis 1200, die du dann virtuell ausgeben musst, um das Set zu vervollständigen.
So, plus wir können uns gerne darüber unterhalten. Reinsteckst, natürlich.
Genau, genau. Und natürlich echt Geld reinsteckst und halt immer wieder diesen Weg gehst über diese Zusatzsysteme. Oder du crackst einfach ein Set, was halt du schon vervollständigt hast, musst da wieder Geld reinstecken, um die Wildcards zu bekommen, um dir dann minimal die Karten. Also es ist einfach nicht effizient, wie man an diese Karten reinkommt. Und dann kommt auch, wie du eben gesagt hast, dieser Punkt mit den Arena-Only-Karten. Jetzt mal, bevor wir auf die Karten selbst eingehen, was bedeutet das für dich jetzt in Bezug auf digitales Magic im Vergleich zu Paper Magic? Ist das noch irgendwo dann vergleichbar oder glaubst du, dass jetzt einfach ein Bruch stattfand, der halt nicht rückkehrbar ist?
Also tatsächlich ist es ja so, dass es wirklich diese digitalen Only-Karten schon vor Jahrzehnten gegeben hat.
Ja.
Also es gibt das Spiel Shandala. Wer das noch nicht gespielt hat, tut's euch nicht an. Wer es von früher kennt, spielt's nochmal, es ist großartig. Aber da gab's auch schon Digital-Only-Cards. Die waren zwar fast alle Mist, aber es gab sie. Und das ist ein Punkt, wo ich jetzt sage, so, ja, die Leute regen sich jetzt drüber auf, weil es jetzt aktuell die Zeit ist, sich aufzuregen über alles und jeden. Ich persönlich finde es nicht schlimm. Es gibt ganz viele, die sagen, oh, das ist kein Magic mehr, nein, auf keinen Fall, wo ich sage, nee, es gibt ja auch genug Karten, die es nur in Paper gibt, die es auf Arena nicht gibt, also so ziemlich jedes coole Format. Aber das ist halt wirklich ein Punkt, wo ich sage, ja, warum? Also, warum nicht? Es gab ja vorher schon zum Beispiel diesen Momia-Spielmodus, den gab es auch online. Den, es ist ein Spielmodus, den sie auf Magic Arena auch gebracht haben, der auf Arena sich nicht ganz so Beliebtheit erfreut hat. Aber auf Magic Online erfreut er sich unendlicher Beliebtheit. Ja, und ich habe mal probiert, vor Jahren das als Paper-Version nachzubauen, indem ich einen riesigen Stapel aus Karten, die wir rumliegen hatten, gebaut habe, die CMC 1, also, Entschuldigung, Mana Value 1, Mana Value 2, Mana Value 3 und so weiter hatten. Und das war die Hölle. Es gibt einen Grund, warum manche Sachen eben nur online funktionieren. Und die Karten sind ja alle so aufgebaut, dass sie nur online funktionieren. Wobei nicht alle. Es gibt ja auch einige Karten, die theoretisch auch als normale Papierkarte passieren konnten. Aber bevor wir weitergehen, möchten wir, glaube ich, erstmal auf die Karten eingehen, damit wir überhaupt wissen, worüber wir reden.
Ja, genau. Also noch kurz vorher, was für mich quasi das auch bedeutet. Also ich würde dir zu großen Teilen zustimmen, dass es für mich jetzt nicht so ultra dramatisch ist. Da stört mich zum Beispiel dieser Punkt, dass man nicht anständig an die Karten rankommt auf Arena. Das hat mich auch zum Beispiel bei Strixhaven mit den Mystical Archives Karten extrem gestört und effektiv dafür gesorgt, dass ich heute kein Arena mehr spiele, weil halt man kann förmlich die Gier spüren einfach. Und das ist halt einfach was mich extrem nervt, was das angeht, dass spielbare Karten, die seit Anbeginn der Zeit in Magic Commons und Uncommons waren, wie halt eben Brainstorm, wie die ganzen guten Karten, Faceless Looting, als Rare Shop auf deinen digitalen Klienten zu bringen, ist einfach extrem dreist. Und dann halt diese ganzen Karten reinzubringen, die, ich weiß nicht, ich würde Historic so ungefähr vergleichen vom Power Level her, ist also so auf den, so zwischen Pioneer und Modern vielleicht. Also so nicht so ganz stark wie Modern. Aber
schon halt stärker noch als Pioneer, da stimme ich dir auf jeden
Fall. Ja, definitiv, aber schon stärker als Pioneer auf jeden Fall. Und jetzt droppt man noch diesen ganzen Kram noch oben drauf mit super Modern, also sehr krassen Modern-Karten, wie du eben schon meintest. Also wir haben auch Season Pyromancer hier mit drin. Und halt da noch oben drauf die exklusiven Karten oder Digital-Only-Karten, die sind fast schon gar nicht so schlimm. Aber halt, wie ich mich jetzt schon sehe, händeringend, wenn ich ein cooles Historic-Deck sehe und ich importe mir das und sehe ich irgendwie 16 Rare Wildcards und ich sage so, okay, die werde ich im Leben niemals zusammenkriegen, weil ich dafür das nicht mehr spiele genug. Und wahrscheinlich werden die so Format warpend sein, also so definierend für das Format werden, dass du einfach ohne nicht mehr effizient spielen kannst. Und ja, ich meine, es lohnt sich nicht wirklich, auf Arena Budget-Builds oder Fun-Builds zu bauen, weil das nimmt dir ja nur Wildcards weg von den, in Anführungszeichen, echten Competitive-Top-Tier-Decks. Mm. Wo es halt keine Anreize gibt, irgendwas anderes zu spielen. Also du sparst ja nicht mehr irgendwas, wenn du dir jetzt denkst, okay, ich mach mal ein +1/+1-Theme oder sowas.
Ich denke auch, das ist nicht förderlich. Zu dem Punkt, dass sie Einfluss haben werden, gehe ich hundertprozentig mit. Modern Horizon 1 hat Modern komplett neu aufstrukturiert und Modern Horizon 2 jetzt auch. Es wird auch aktuell davon geredet, dass Modern mittlerweile eine Art von rotierendem Format ist, was dann von Modern Horizons bis Modern Horizons lebt. Und wenn diese Karten jetzt reingedroppt werden, ein Format, das eh schon darunter leidet, dass es nur Standardkarten der letzten 4 Jahre oder so hat, glaube ich, und dann auch noch ausgewählte, sehr starke Karten, die einfach überall vertreten sind und 80% der Bannedlist sind solche Karten, die halt einfach reingedroppt wurden, dann gesagt wurde, oh, das war doof. Und ich weiß nicht, was sie mit Historic vorhaben, was sie jetzt damit anfangen wollen, indem sie da einen Modern 2.0 draus machen, weil sie können es definitiv nicht mehr zu Modern machen. Dafür sind schon viel zu viele Karten, Format Staples und in diesem Format drin, die im Modern entweder gebannt sind oder gar nicht spielbar sind. Und also es ist, ich weiß nicht, was sie empfangen. Ich vermute mal, dass das wirklich am Anfang so eine Idee war, okay, wir machen Pioneer draus, dann ist Pioneer gescheitert, dann haben sie gesagt, okay, weiß nicht, machen wir halt irgendwie einen Jumpstart draus, dann ist Jumpstart gescheitert, dann so, okay, schmeißen wir noch ein paar coole Anthologien dabei, damit wir da ein eigenes Format draus machen, dann ist das gescheitert und jetzt haben sie es endlich aufgegeben und haben einfach den Mülleimer aufgemacht und haben einfach alles drüber geschmissen. Keine Ahnung.
Ja. Also mehrere Sachen da drin. Also also sie haben ja vorher angekündigt, das haben wir gar nicht berichtet, weil es halt so eine kleine Randnotiz war, dass Pioneer Masters ein großes Pioneer-Set sollte ursprünglich auf Arena kommen. Daran wurde schon sehr lange drum herumgewerkelt oder so haben wir zumindest geglaubt. Das wurde auf unbestimmte Zeit erstmal gecancelt. Und jetzt die logische Schlussfolgerung ist, wenn ich mir diese Kartenliste von 800 Karten angucke, haben sie anscheinend daran gearbeitet und haben gesehen, okay, die Leute mögen Historic, lass uns doch Historic aufwerten, anstatt quasi Pionier mit ins Boot zu holen. Mhm. Was für mich halt zwei Dinge bedeutet, dass halt zum einen Historic niemals, 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 niemals in Paper kommen wird. Es gibt immer wieder mal Stimmen, die das halt behaupten und sagen, hey, okay, Pioneer wird jetzt abgelöst von Historic, weil das halt so beliebt ist auf Arena. Und ich glaube, kleinere Local Game Stores in Amerika haben damit sogar mal rumgespielt, Turniere zu machen im Historic-Format. Aber das ist jetzt quasi instant komplett vom Tisch und wird es nicht mehr geben, was natürlich die Konkurrenzhaltung zu Pioneer so ein bisschen aufhebt. Worüber ich mich vielleicht freuen würde, wäre dann, dass sie dann sagen, okay, wir gehen jetzt quasi Riot mit Historic auf Arena und dafür können wir vielleicht Pioneer noch mal irgendwas geben. Aber gut, wir wissen ja noch gar nicht, wie es weitergeht mit größeren Turnieren, von daher.
Oder eingefangen oder Wahnvorstellungen oder so.
Ja, ich würde mir ja wünschen, dass da tatsächlich jetzt noch was kommt, weil gerade mit Historic Horizons habe ich halt sehr viel gelesen von auch größeren Content-Creatoren, MTG Goldfish, Pleasant Kenobi etc. etc., die jetzt halt so ein bisschen mehr so tendieren, so hey, okay, jetzt ist das halt digital only und irgendwie besteht der Bedarf, auch was ich halt sehr häufig lese im Magic Reddit und so weiter und auf Twitter, es besteht irgendwo ein Bedarf, noch was dazwischen zu haben zwischen Standard und Modern, weil die Gap mittlerweile so groß ist und irgendwas müsste kommen und irgendwas müsste unterstützt werden.
Das Problem ist, dass sie nicht wissen, was. Sie haben es ja zum zweiten Mal probiert. Man darf ja nie vergessen, was ganz viele Leute immer wieder vergessen. Es gab ja etwas, was sie versucht haben, dazwischen zu schieben, vor Pioneer. Wo sie dieses New Frontier versucht haben. Dann haben sie dieses komische Ryzen noch probiert und ja, jetzt dann Pioneer. Und alles ist gescheitert. Ja. Das ist halt genau der Punkt.
Ja, aber gescheitert aus welchen Gründen? Also im Endeffekt haben sie es ja nicht mehr weiter supported. Und das ist halt der Grund, warum es gescheitert ist. Die Leute haben Bock, aber wenn es halt nirgendwo angeboten wird, nirgendwo gespielt wird, nirgendwo Anreize geschaffen wird, für Local Game Stores Pionierturniere zu machen, dann klar, warum sollte man ein Pionier spielen? Das kann ich vorhin ganz nachvollziehen. Aber es ist quasi ein selbstgemachtes Problem, was man einfach beheben könnte, indem man einfach sagt, hey, wir haben hier, keine Ahnung, FNM-Packs für Pionierspieler only. Wie witzig wäre das? Oder hey, wir haben ein Draft-Set, ein Pioneer Masters mit ein paar Reprints oder sowas, einfach nur um Interesse wieder anzufeuern. Also das ist ja gar nicht so viel. Deswegen hoffe ich noch ein bisschen, aber von meiner Hoffnung von Pioneer mal ein bisschen weg, reden wir mal über ein paar Karten. Und zwar gibt es drei Kernmechaniken aus dem Set, die ja mehr oder weniger, also die halt diese Arena-exklusiven Karten bezeichnen. Und zwar zum einen ist das Seek, was wir zum Beispiel beschreiben könnten mit dem Freyalis Planeswalker. Freyalis Skyshroud Partisan, 3 Mana, 4 Loyalty, Legendary Planeswalker Freyalis. Die hat auf unter anderem der Minus-Ability Seek an Elf Card. Und Seek beschreibt quasi, das Deck wird durchgeguckt von oben nach unten und die oberste Karte, die dem Suchkriterium zutrifft, die wird dir in die Hand gegeben, ohne dass das Deck gemischt wird. Also einfach quasi wie Tutoren, nur halt mit der Möglichkeit und Einfachheit von Online-Klienten, dass jetzt kein dritter Spieler noch dazukommen muss und ein Deck durchsuchen muss, bis er eine Elfkarte gesucht hat.
Ich hätte jetzt mit Abundant Harvest so ein bisschen verglichen, nur dass die Karten halt wieder oben drauf gelegt werden, wenn ich es richtig gesehen habe. Also gehört habe.
Genau. Und das ist natürlich in Paper nicht möglich, weil du dann natürlich wissen würdest, welche Karten bis zu dieser Karte quasi drin ist. Theoretisch könntest du auch mit Freyalis zum Beispiel gar keine Elf-Karte in deinem Deck haben. Du guckst einfach mal dein Deck durch und weißt, was du dann die nächsten Züge alles so ziehst. So, deswegen, das ist der Grund, warum es das quasi nicht gibt in Paper oder niemals geben kann, so wirklich. Um die Karte gerade mal einmal durchzugucken, da haben wir nämlich auch, glaube ich, noch ein paar andere Effekte. Eigentlich alle drei sogar sind in Freyalis mit drin, das ist ja passend. Die Plus-1-Ability ist Untap up to one target elf, that elf and a random elf creature in your creature card in your hand perpetually gets +1/+1. Perpetually heißt so viel wie halt für immer oder halt anhaltend. Was halt heißt, wenn dieser Elf, der bekommt auf der Hand +1/+1 und das heißt, wenn ihr den ausspielt, und er wird zum Beispiel wieder auf die Hand gebounced, er behält die +1/+1. Selbst wenn er gekillt wird, diese Elf-Karte, also in den Friedhof landet und wird reanimiert, bleibt er bei +1/+1. Was hältst du von diesem +1/+1, beziehungsweise von diesem Perpetuate als ein Begriff?
Ja, es ist halt Hearthstone. Also es ist tatsächlich eine Fähigkeit, die 1:1 in Hearthstone so vorgekommen ist, die ich auch sehr, sehr gerne gespielt habe. Und wo einfach eine random Kreatur auf der Hand plus eins gegeben wurde oder allen deinen Kreaturen in deinem Deck plus eins gegeben wurde oder alle Karten in deinem Deck eins günstiger wurden oder so. Und das halt als einmaliger Effekt, das war halt ganz normal. Und daher kenne ich den Effekt auch aus anderen Digital Online Card Games. Ich habe ja einiges, was das angeht, auch schon gespielt. Und die haben das eigentlich fast alle, wenn ich mich richtig erinnere. Dementsprechend macht das nur Sinn, dass Magic das auf seiner eigenen Digital-Plattform halt auch hat.
Genau, ich glaube, echt fies wird es dann, wenn es halt um minus 1, minus 1 oder minus 1, minus 2 ist, glaube ich, Withering gibt es eine Karte, die das irgendwie so beschreibt. Weil das halt dann wirklich bedeutet, dass selbst zum Beispiel, nehmen wir die hier Kessel-Cat-Kombo, hier Conjurers, wie heißt der nochmal? Familiar.
Ja,
ich habe schon wieder die Karte vergessen, weil sie. Bitte?
Ja, ja, der Familiar.
Ja, ja, auf jeden Fall. Der ist ja nur 1-1, wenn du dem quasi Perpetuate minus 1 gibt. Das heißt, er würde eigentlich wiederkommen, würde er sofort wieder sterben, weil er wieder, weil er halt einfach keine Toughness hat. Und irgendwo denke ich mir so, das könnte man, wenn man, glaube ich, ganz krass wollte, könnte man das in Paper imitieren. Indem man irgendwie mit, meine Idee war mit Klebestreifen oder sowas oder mit so Klammern, die man irgendwie an die Karte dran pinnt von einer Seite, wo man dann sagt, okay, ich habe mir das jetzt nicht nur ausgedacht, dass diese Karte auf meiner Hand plus eins kriegt, sondern ich habe hier das draufgeklebt, deswegen hat sie plus eins. Und das könnte theoretisch auch noch draufbleiben, aber natürlich ist es unsauber für Tournament Play. Ich will mir gar nicht erst das Regelbuch danach angucken, weil ich glaube, da müssten sie so vieles ändern, was das alles impliziert.
Ja, vor allem, weil sie auch zum Beispiel Sachen hat, wie wenn die Karte ins Deck gemischt wird, behält sie es ja auch. Und dann müsstest du diesen Pin mit in dein Deck mischen und so.
Genau. Das ist halt sehr, sehr iffy. Aber wir haben noch tatsächlich eine dritte Mechanik, die auch auf Realize drauf liegt, und zwar die minus 6 Ability. Conjure a Regal Force Card onto the Battlefield. Und das ist nämlich genau dieses Conjure, ich glaube auf Deutsch beschwören, was genau das macht, was man sich denkt. Also die Karte wird aus dem Nichts herbeigezaubert. Und ja, in diesem Fall onto the Battlefield. Das heißt, die Karte wird sogar sofort gespielt, beziehungsweise der Effekt tritt sofort halt ein. Es gibt auch noch Conjure into your Hand. Das heißt, man bekommt einfach eine Kopie der Karte auf die Hand. Was wiederum nicht unähnlich ist zu einer Karte, die wir jetzt auch letztens erst hatten in Modern Horizons 2, und zwar Garth the One-Eyed, wo man ja ihn quasi tappen konnte und dann unter anderem ein Black Lotus quasi als Token beschwören konnte. Und ich glaube, da war es aber so geworded von wegen create a copy of this card, you can cast it this turn oder irgendwie sowas. Also du musstest sie quasi sofort
als Token. Die ging gar nicht auf die Hand.
Ach so, sie ging gar nicht auf die Hand.
Als genau Token so ins Spiel, weil das Problem eben besteht, Tokens können auf der Hand normalerweise nicht existieren. Sie können im Friedhof nicht existieren, sie können im Exile nicht existieren, sie können in der Commander Zone nicht existieren. Es ist tatsächlich so, dass ein Token, der das Spielfeld verlässt, direkt vanisht. Das ist hierbei jetzt eben nicht der Fall. Das ist aber auch etwas, was auch wieder in sehr, sehr vielen anderen Digital Card Games eben passiert, dass man eben Kopien auch, nachdem man sie ausgespielt hat und die wird zurück auf die Hand gebounced, hat man sie ja trotzdem. Und in dem Fall jetzt von Freya Lese ist es ja eine spezifische Karte, und zwar die Regal Force, die ja einfach auch schon aus, ich glaube, Lurovine ist, 6-6, wenn sie ins Spiel kommt, zieht sie, glaube ich, so viele Karten, wie du grüne Kreaturen hast. Sehr, sehr coole Karte eigentlich. Wo ich mir halt sag so, ja, okay, aber die Karte hätten sie auch einfach da reintun können.
Das stimmt, ja. Aber das ist halt, also es ist natürlich, ich weiß nicht, ob halt die Karte selbst sich dafür gelohnt hätte, wenn du weißt, was ich meine. Also da musst du ja immer noch die 6 Mana casten und hier hast du sie ja mit dem, oder 7 Mana,
sieben
und hier
Mana
hast du ja
den Conjure. 7 Mana 5-5, so ist sie, genau.
Genau. Und hier hast du halt das Conjure-Effekt, die ist halt sofort auf dem Battlefield. Und das ist natürlich super angenehm, halt als Planeswalker das als Ultimate quasi zu haben. Aber wie du schon sagst, es ist auch nichts Neues, wenn man Hearthstone spielt. Tatsächlich noch eine Karte, die ich noch kurz mit reinwerfen will, was diese Arena-Only-Effekts gibt, ist Shoreline Scout, weil der auf Twitter für ein bisschen Diskussion gesorgt hat, wo ich glaube, auch du dran beteiligt warst. Und zwar ein Einmana 1-1 Creature Merfolk Scout. When this creature enters the battlefield, you may exile a Merfolk card or a land card from your hand. If you do, conjure a tropical island card into your hand. As long as another Merfolk or an island enters the battlefield under your control this turn, Shoreline Scout gets +1/+0. Und zwar haben wir hier Tropical Island, eine Reserved-List-Karte, die quasi Naja, wurde es reprintet? Ich weiß es nicht. Eigentlich ja nicht, ne?
Nee, Online-Kopien dürfen ja reprintet werden. Deswegen gibt es auf Magic Online gibt's auch Duels für, ich glaube, 3 € oder so, weil die einfach unendlich viele Reprints haben, je nach Print halt. Und ja, ein Paper kostet die keine 3 €. Ich finde es ganz interessant, dass sie hier einfach eins der Duels genommen haben.
Ja.
Es wirkt sehr random. Vielleicht einfach das Lieblingsduel von irgendeinem Designer, ich weiß es nicht.
Vermutlich,
ich,
ja.
Mich hätte es auch nicht gewundert, wenn sie einfach gesagt haben, hier habt ihr einfach jedes Duel, die sind alle Hyper-Mythic Rare und ihr müsst 2 Mythic Rare mindestens dafür aufgeben, damit ihr diese Karte bekommt. Hätte mich jetzt auch nicht gewundert, hätte mich wahrscheinlich sogar mehr gefreut als diese Version leider.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, das Ding ist, ich glaube, warum auch diese Diskussion auf Twitter entstanden ist, ist halt wirklich, weil sie das in dem Ursprungsartikel einfach nur als eine Liste von Karten, genau, die conjured werden können, angegeben haben. Und das war, glaube ich, Tropical Island, ich glaube, Storm, irgendwas, Pegasus oder so, so ein random 3-Mana-2-1 oder 2-Mana-2-1 und dann noch Ponda, wo man dachte, okay, jetzt haben sie Brainstorm drin, jetzt haben sie Ponda drin, aber das sind halt alles Karten, die nicht technisch gesehen eine Karte sind im, genau, Set, sondern man muss sie quasi, wie halt bei Garth mit dem Black Lotus, in irgendeiner Art und Weise vorher sich heraufbeschwören. Und das fand ich ja, ich find's ja irgendwie interessant, dann so die Reaktion darauf zu sehen. Vor allen Dingen, also es gibt zum Beispiel auch noch andere Karten wie Davriel Soulbroker, der noch eine Fähigkeit hat auf der -2, der einfach nur sagt, accept one Davriel's offers, then accept one of Davriel's conditions, wo quasi eine, ich glaube, Liste von jeweils 12 oder 18 Kriterien für jeweils beide Kategorien da ist. Und es werden die immer random 3 Sachen vorgeschlagen. Und das ist halt auch so ein Ding, so typisch Hearthstone. Es wird durcheinander geworfen. Es wurde sich auch offen gehalten, ob man das in Zukunft quasi erweitert, die Liste, oder halt auch Sachen wieder runternimmt. Und das sind halt so Sachen, wo ich dann denke, okay, wie bewertet man eine solche Karte, wenn man halt diese ganzen Online-Only-Effekte hat? Gerade in Bezug auf Magic ist es halt sehr schwierig, oder?
Ich finde es sehr einfach tatsächlich. Also ich bewerte die Karte als eine Fun-Karte, weil das ist das, was diese Karten, diese Random-Karten, diese Magic Online oder Online, weil ich kann ja nicht Magic Online sagen, Digital Magic Only-Karten halt wirklich bringen. Und das ist ein Aspekt im Game, den man sonst niemals haben könnte. Ja. Das ist eine Sache, die ich sehr, sehr cool finde. Ich mag es, wenn mein Spiel noch jemanden einfangen kann, der sagt, oh, ich habe so lange Hearthstone gespielt, aber ich habe keinen Bock mehr auf Hearthstone, weil ich die Ökonomie kacke finde, weil, keine Ahnung. Dann kann ich sagen, ja, okay, kannst du mal Magic probieren, danach willst du wieder Hearthstone spielen, weil die Ökonomie ist noch schlechter. Aber du hast noch wenigstens lustige Effekte, die du kennst. Und du holst Leute ab. Und Hearthstone hat ganz lange ganz viel funktioniert, weil es eben so eine random Kreatur kriegt +5/+5. Oh mein Gott, die eile Kreatur hat +5/+5 gekriegt. Geil, flashy, ich hau dich jetzt damit und. Das ist der Grund, warum Leute bei Hearthstone zugeguckt haben.
Ja.
Weniger das Competitive Play. Das war auch sehr gut. Das ist auch etwas, was Wizards nicht so gut hat.
Ja, klar.
Aber auch dieses Casual Play, diesen Streamern zugucken. Klar, einem Streamer, der draftet, zu gucken, ist sehr interessant, weil er einfach gute Picks machen wird und es einfach Draft ist. Aber einem Standard Arena Ladder Grinder zugucken, also einfach nein. Und wenn du dann eben diese Random-Effekte mit reinsplashst, diese Auswahleffekte, andere Sachen, die einfach das Spiel sehr krass beeinflussen, dass du aus Paper nicht kennst, weil die sind keine Grenzen gesetzt, dann wird das cooler, auch zum Zuschauen, glaube ich zumindest.
Ja, ich glaube auch. Wobei die Effekte bzw. die Karten wirklich Hit und Miss sind. Ich glaube wirklich mit Abstand, meiner Meinung nach, die beste Karte ist halt Freyalise Sky Shroud Partisan. Zum einen, weil es schon ein Deck gibt in Historic, wo die Karte 1-1 reinpassen. Das ist einfach Elves. Sie ist halt wirklich gut gekostet mit 3 Mana und 4 Loyalty. Und du hast in der Regel sowieso Kreaturen da, um sie zu schützen. Sie holt dir eine andere Elf-Karte in der Hand. Du kannst deine Elfen größer machen. Und halt eben, die Ultimate, müssen wir gar nicht davon reden, refuelt halt bis zu geht nicht mehr. Die restlichen Karten sind halt mehr so. Also, mich wundert's irgendwie, dass, wenn die Entscheidung steht, dass du Digital-Only-Karten reinbringst, dass sie dann ein so konservatives Kartendesign an den Tag legen. Also wirklich so, ich meine, der Sarkhan Wanderer of Sheev, der conjured einen Shivan Dragon, was natürlich ikonisch ist, was natürlich super ist, wenn man sagt, okay, krass, hier Shivan Dragon, der originale Drache, den finden alle super toll. Aber ist halt nicht so aufregend. Und vor allen Dingen für vier Loyalty Planeswalker einen Shivan Dragon zu conjuren, der ist ja dann noch auf der Hand. Das heißt, man muss ja dann noch die 5 Mana casten, um halt den Shivan Dragon halt rauszukriegen. Und das ist halt so ein bisschen so, wo ich halt denke, okay, Hearthstone hat es schon sehr gut vorgemacht. Diese Online-Only-Effekte sind halt so viel kreativer. Ich glaube, ich habe letztens noch eine Karte gelesen, dass in Hearthstone gibt's eine Karte, die eine Kopie des gegnerischen Decks in dein Deck mischt.
Ja.
So, wie witzig wäre das? Einfach so, dass du so sagst, so, keine Ahnung, wie eine Leyline of Absurdity oder so.
Spielst das Gegnerdeck.
Genau, kopiere das Gegnerdeck und misch es mit deinen anderen Karten mit dazu. Das wären halt so exklusive Kartenideen, die ich mir eher gewünscht hätte als das, was wir machen. Vorausgesetzt, dass man mit der Entscheidung fein ist, dass man Historic Online-Only lässt.
Der Punkt ist halt, genau diese Aspekte, dass man eben über die Stränge geschlagen hat, ist das, was ganz viele Hearthstone-Leute von Hearthstone weggetrieben hat. Mhm. Dass zu viel Online-Only ist. Dass man das gar nicht mehr irgendwie in Grenzen hat. Dass alles nur noch Random-Effekte sind. Dass man, also zwischenzeitlich wurde einfach gesagt, es gibt ja sogar Karten, die dir zu Beginn des Spiels ein Random-Deck in die Hand drücken. Ja. Aus einer Auswahl von 5-6 Karten. Es ist pures Randomness. Und das hat Leute tatsächlich auch dann schon wieder weggetrieben. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Möglichkeit, mal zu testen. So, hey, wie kommt das an? Wie wollen die Leute das spielen? Haben die Leute da Bock drauf? Wir nehmen mal so ein paar Karten, die nicht ganz so einen hohen Impact haben, aber schon ganz cool und witzig sind und gucken mal, was die Leute draus machen. Mhm. Verschleiern das mit einer Menge gute Karten, wo wir wissen, die Leute haben Bock drauf. Und gucken mal, was draus passiert. Weil ich glaube, wenn jetzt diese Only-Karten wirklich gut einschlagen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie das noch mal machen, aber dann ein bisschen mehr sich trauen.
Ja. Ja, das ist wirklich ein guter Punkt, dass sie natürlich jetzt halt nicht, also ich glaube, sie wollten den Leuten jetzt nicht direkt mit der Faust ins Gesicht schlagen und sagen, hey, es kann zufällig sein, dass du Turn 1 verlierst, oder es kann auch sein, dass du Turn 1 gewinnst. So. Genau, und das ist halt dann ja schon was, da hast du recht. Das ist, glaube ich, ein sehr großes Hearthstone-Problem, das einfach die Meta sehr unangenehm sein kann derweilen. Stimmt, da bin ich natürlich froh, dass es ein bisschen konservativer geleitet haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, für mich ist das Format halt jetzt sowas von tot, dass ich mir fast schon mehr gewünscht hätte, dass sie mehr mit einem Bang rausgehen, als mit diesem, okay, hier hast du mal ein Ponda oder hier hast du mal ein Tropical Island. So. Und das sind halt so die großen Aufreger. Also keine Ahnung, lassen dich diese Karten so ein bisschen wünschen, dass du noch mal Historic spielst? Oder denkst du mir so, okay, so ein Davriel Soulbroker Deck, ich versuche mal das Beste rauszuholen, einfach mal so aus Fun. Mhm. Ist das was du interessant findest?
Nee, tatsächlich gar nicht mehr. Also das hat mich tatsächlich damals aus Hearthstone rausgetrieben, dass es mir zu random war, weil ich bin Magic Paper Spieler. Ich möchte gerne kontrollieren, was passiert. Das einzige Random Faktor, den ich mir erlaube, ist das Mischen meines Decks. Den Rest versuche ich möglichst taktisch rauszuziehen. Und da muss ich sagen, das hat mir irgendwann einfach nicht mehr gefallen. Und vor allem, wenn man sich jetzt überlegt, das sind jetzt 700 Karten, fast 800 Karten, die auch noch in die Ökonomie einfach noch mal obendrauf reingespült werden. Nachdem wir jetzt das Problem schon hatten, dass super viele Decks einfach mit den Mystical Archives super teuer geworden sind, was Wildcards angeht, dass wir in letzter Zeit ganz viele diese Historic Anthologien bekommen haben, wo meistens nur ein oder zwei Karten gut waren und der Rest war doof und teuer und die Leute gesagt haben, okay, dann gebe ich halt mal eine Wildcard aus. Und jetzt kippen sie zeitlich begrenzt 800 Karten da rein und sagen dann in einem halben Jahr so, hey, du weißt schon, dieses coole Ursa-Deck, was du spielen wolltest, mit den und den und den Karten, ja, das kannst du dir auch nicht mehr kaufen. Und das ist
Das ist wirklich halt, also ich glaube, ich weiß noch nicht mal, ob ich ein großes, also ich hätte, glaube ich, ich glaube, ich hätte trotzdem noch ausreichend Kritikpunkte, selbst wenn sie Jumpstart als Booster einfach in den Shop mit reingeballert hätten. Aber das wäre das Mindeste, was sie hätten machen können, dass halt die Leute einen komfortableren Weg haben, halt eben mit Duplicate Protection, das ja auch bei dem Q nicht immer gegeben ist. Und halt auch, was die Rewards angeht. Ich glaube, du kannst halt 2 Wins haben und bekommst dann noch mal 2 Rares oder Mythics aus dem Set random zugelost. Aber dann natürlich Jede Rare Mythic kannst du bis zu viermal haben. Erst ab der fünften Karte bekommst du ein bisschen World Progress und man weiß es halt nicht bei den Rewards, ob diese Protection überhaupt funktioniert. Also im schlimmsten Fall kann es sogar sein, dass du, keine Ahnung, deine fünfte Rare aus dem Set so bekommst und du bekommst die nicht mal refunded in World Progress oder so, weil eben dieser Duplicate-Schutz nur für Booster gilt. Und da sind halt super viele Sachen drin, wo ich denke, okay, eigentlich kann ich mir kaum vorstellen, dass auch nur eine Person, die Arena mal gespielt hat oder mit den Problemen von Arena vertraut ist, auf das System guckt, wie man an die neuen Karten rankommen soll und nicht ein einziges Problem damit findet. Also es ist wirklich, keine Ahnung.
Ich finde es
also,
ja schon schwierig, dass du halt die alten Produkte einfach nicht mehr im Shop hast. Also das ist etwas, was selbst Hearthstone irgendwann realisiert hat und jedes andere Online-Digital-Card-Game auch.
Ja.
Du musst die Karten, noch die Booster musst du noch da haben. Auch wenn die Karten irrelevant sind, du musst das groß und dick markieren, so, hey, die kannst du übrigens nicht im Standard spielen. Aber wenn du das machst, musst du eigentlich früher oder später diese Booster wieder anbieten. Vor allem, wenn du so ein schlechtes Ökonomiesystem hast.
Ja, total. Und es hätte sich ja auch niemand abgehalten aus diesem Jumpstart 2, was ich übrigens als Konzept und selbst mit den Karten, die drin sind, immer noch cool finde, auch für Paper, aber dazu komme ich später. Da kannst du ja trotzdem das als eine Art Phantom-Event anbieten. So ein bisschen, wir hatten ja auch schon mal Black Lotus auf Arena, im Sinne von bei dieser einem Promo-Event, als Theros Beyond Death gerade rauskam, da wurden zwei Decks vorbereitet, wo unter anderem Black Lotus drin war und so weiter. Und solche Sachen, das kannst du ja machen. Du kannst ja auch immer noch 1000 Gold oder wie viel sie auch immer dafür verlangen, kannst du ja immer noch verlangen. Aber dieses Format Historic ist so schnelllebig und so hin und her, dass es mich persönlich abschreckt, weil ich weiß, ich werde nicht die Kapazitäten haben, immer die Top 3 Decks irgendwie zu haben. Und teilweise kann halt wirklich sein, dass die Top Decks, die zum Beispiel vor Strixhaven, vor den Mystical Archives, da waren teilweise Decks dabei, die kannst du heute einfach nicht mehr spielen kompetitiv, weil sie halt eben so überrannt wurden von Brainstorm-Decks. Jetzt wissen wir aber auch übrigens, warum Brainstorm damals suspended war. Jetzt wollen sie natürlich erstmal gucken, wie sich Historic jetzt verändert mit diesen 800 plus Karten und danach dann entscheiden, wie es halt weitergeht. Aber selbst da kann man halt so sagen, keine Ahnung, hat sich ein Enchantment-Deck gelohnt vor Sithis Harvester's Hand oder Sterling Grove, also diesen ganzen Modern Horizons-Karten, die auch da jetzt ein Enchantment-Deck bauen, ne? Haben sich White Weenie-Strategien, also beziehungsweise einfach weiß-basierte Agro-Decks vor Talias Lieutenant. Jetzt musst du halt gucken, dass du alle Humans irgendwie zusammenkriegst, die relevant sind. So. Und das sind halt einfach so Entscheidungen, die aus Designer-Perspektive wirken, die vielleicht so, okay, krass, so wir mischen noch mal auf, wir machen noch mal sehr viel das Format interessanter. Aber als Spieler auf der Seite von denjenigen, die Geld investieren müssen, um daran partizipieren zu müssen, ist das halt immer ein schwieriger Punkt, sowas. Also, keine Ahnung, ich bin da wirklich kein Fan von, wie hin und her und all over the place halt Historic geworden ist. Weil ich das Gefühl habe, so die ersten drei Historics hätte ich mir komplett schenken können. Ich glaube, da ist keine einzige Karte drin, die irgendwie relevant noch ist. Ganz zu schweigen von den letzten beiden, die man sich hier, glaube ich, auch noch kaufen konnte bis vor kurzem. Weil ich glaube, das wird halt jetzt einfach alles dominieren und halt, Karten genau, aber das, und Decks neu definieren.
Das Interessante daran ist ja auch einfach, dass dieses modernen Sachen, die damit mit reinkommen, dass die bestimmt mega viel Spaß machen. Dass die bestimmt super viele coole Interaktionen machen. Und dass, wenn man jetzt auf einem Standpunkt ist mit Geld spielt keine Rolle oder wir haben alle Karten, dann wäre das so eine schöne Sache. Ich meine, ich erinnere immer wieder gerne dran an das Preview-Event, was wir gespielt haben, wo wir einfach alle Karten der Welt halten haben können. Klar. Das war großartig. Arena hat auf einmal so viel Spaß gemacht. Aber Arena ist kein Spielort für ein Casual-Deck, ein lustiges Commander-Deck mit irgendeiner wacky Sache wie, ich spiele alle Karten, wo ein Buch drin vorkommt. Das spielst du nicht auf Arena. Das spielst du in Paper mit deinen Freunden. Auf Arena mit random Leuten spielst du einen Competitive-Deck und versuchst, den Gegner zu besiegen. Ohne irgendwelche Emotionen, ohne irgendwelche Gesichtssachen, ohne irgendwelche Interaktion. Und da macht es dann halt keinen Sinn, hinzugehen und zu sagen, hey, wir machen mal so ein bisschen Fun und für den Fun müsstet ihr viel bezahlen und wenn ihr dann gewinnen wollt, müsst ihr noch mehr bezahlen. Dann sollen sie irgendwann hingehen und sollen, keine Ahnung, ein Mietsystem machen, dass sie sagen, okay, Arena ist free to play, jeder darf es spielen, aber ab dem ersten Monat kostet das 12 Euro oder so im Monat. Also das alte WoW-Prinzip. Also irgendwas muss
aber dann würden sie ja nicht so viel Geld machen.
Ja, das ist mir so bewusst.
Das ist aber halt das irgendwas Problem,
müssen ne? sie ja machen, weil so wie es jetzt machen, haben sie jetzt noch mal ein bisschen Kohlen ins Feuer geworfen, um den Zug ja. endgültig an die Wand zu fahren.
Ja, das Ding ist halt, du merkst halt einfach, also jetzt geht es noch mal eine Ebene weiter über Metatalk, was ich jetzt gerade ansprechen möchte. Und zwar ist es halt wirklich so ein Ding, dass es gab ja letztens das Quartal 2-Meeting von Hasbro für die Investoren. Und dort ist halt klar, dass Magic the Gathering und Dungeons & Dragons in einer gewissen Weise die einzigen wirklichen Geldbringer von dieser Firma geworden sind. Also sie sind ja riesig groß. Und im Endeffekt trägt Magic the Gathering, Transformers, My Little Pony, diese ganzen anderen Marken, die halt einfach gerade nicht profitabel sind, dadurch, dass sie so sehr krasse Erfolge machen und halt eben die Gewinnausschüttungen sind, glaube ich, also ich bin da jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber was ich halt gelesen habe, sind die halt so viel höher als bei anderen sehr großen Unternehmen, was halt heißt, also die Shareholder, die Chefs von Hasbro, die bekommen eigentlich den Hauptteil des Geldes, womit sie Gewinn machen. Und das ist halt nicht so, dass man sagt, also ich wäre zum Beispiel fein damit, dass so eine, ich sag jetzt mal böse, Melkung oder Whale Hunting betrieben wird, wenn ich wüsste, dass das Geld wieder reinvestiert wird in das Format und wir hätten ein gebalancedes Modern, gebalancedes Standard, gebalancedes Historic. Aber ich sehe so den Verfall von diesen ganzen Formaten und so ein bisschen so diese YOLO-Herangehensweise bei Historic, wo man dann irgendwie sagt, okay, also warum werde ich denn hier jetzt gerade auseinandergenommen, so finanziell? Und das hat halt wirklich einfach, also es fühlt sich für mich halt wirklich an so ein bisschen wie nach mir die Sinnflut. Also es ist halt wirklich so, was halt gerade so läuft. Und Historic Jumpstart, Historic Horizons wirkt so ein bisschen wie die Kombination von den Sachen, die im letzten Jahr das meiste Geld gebracht haben. Jumpstart schien gut zu laufen, das war super. Historic, klar, man kann online halt einfach Karten sich neu erfinden und die draufhauen, wenn man will, und die Leute müssen es kaufen, wenn sie mit dran teilhaben wollen. Und halt Horizons, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Modern Horizons 1 und 2 ein Riesenerfolg waren. Und das ist halt so, dieses ganze Konglomerat, was die Wizards of the Coast gerade aufbaut, ist halt so unangenehm, davon Teil zu sein. Und das sollte ja eigentlich nicht das Gefühl sein, wenn dein Lieblingsspiel gerade sehr gut performt. Und ja, jetzt lese ich hier gerade von Hipsters of the Coast. Wizards of the Coast's Revenue more than doubled, also nochmal verdoppelt im Quartal 2. Quartal 2021, wo wir ja schon beim ersten Quartal gesagt haben, dass sie in dem letzten Wintergeschäft mehr eingenommen haben denn je. Also es ist wirklich, also nicht nur trägt Wizards of the Coast die Firma, sondern halt eben noch die Gewinne sind halt so viel höher. Und das ist halt einfach, die zwei Nachrichten nebeneinander zu lesen, macht mich einfach nur noch sauer.
Ja, vor allem, wenn du dir noch überlegst. Es ist ja aber auch der Punkt, wo wir später noch zu kommen. Wir haben ja schon wieder ein neues Set. Und wenn man jetzt wirklich anschaut, so wie viele Sets rausgekommen sind. Ich habe heute tatsächlich ein Video dazu geguckt. Und da wurde dann immer verglichen, was 2011, also vor 10 Jahren, an Produkten rausgekommen ist. Im Jahr. Das waren 10 unterschiedliche Produkte und 38 unterschiedliche Versionen von Produkten. Das war dann zum Beispiel auch gerechnet ein Commander-Set. Das war, glaube ich, 2011 kam das erste Commander-Set raus. Alle 5 Commander-Decks oder 4 Commander-Decks waren es, glaube ich. Und die beiden From the Walls und die beiden Dual-Decks, also hier Elsbeth gegen Dinglau war es, glaube ich, Tesseract. Auf jeden Fall, die wurden alle einzeln gerechnet. Wenn man das jetzt heute anguckt, 2021, haben wir 32 Produkte und 56 Einzelprodukte.
Krass.
Letztes Jahr hatten wir 67 Einzelprodukte. Auch natürlich viel durch hier Secret Lair, keine Frage. Davon sind mindestens wahrscheinlich 20 Secret Lairs. Aber die Anzahl der Sachen haben sich binnen 10 Jahren mehr als verdoppelt. Und das fühlen wir mittlerweile auch. Wir kommen ja aus diesem ganzen Hype nicht mehr raus. Wie lang war die Spoiler-Season für Jumpstart Historic Horizons? Ich glaube, ein Tag?
Ja, also die Preview-Season, die war schon länger. Ich glaube, das war aber eine Woche, wo sie halt 800 Karten revealed haben. Und deswegen, falls ihr euch wundert, warum wir keine Top 10 machen, das ist genau der Grund, weil wir uns eigentlich jetzt schon mit der Top 10 für das nächste Set beschäftigen müssen. was halt, also es ist halt lächerlich, in welcher Rapid-Fire-Stimmung die gerade sind, was diese Ankündigung angeht. Und ja. Ich glaube, jemand hat es auch bei, ich glaube, es war auch Hipsters of the Coast, kann auch sein, dass ich mich da vertue, hat es sehr gut als Product-Fatigue quasi bezeichnet. Also wirklich so dieses, nicht mehr Vorfreude, oh, krasses neues Set kommt raus, sondern mehr so dieses, okay, meine gepreorderten Dungeons and Dragons-Karten sind noch nicht mal draußen, wir sind schon in der nächsten Spoiler-Season. Das ist halt einfach so der Punkt. Weiß ich nicht, wie lange sich das rechnet und wie lange die Leute Bock drauf haben, sowas mitzumachen. Also ich merke bei mir, Arena ist vom Tisch, für mich privat. Natürlich, wenn sich noch was anbietet, wie jetzt irgendwelche Events oder so, wo wir alles freikriegen oder sowas, das ist natürlich was. Klar, sage ich dazu nicht nein, und der Klient macht ja prinzipiell Spaß und vielleicht drafte ich auch noch mal drauf. Aber was Constructed Play angeht, was für mich Magic sehr ausmacht, ist es halt einfach vom Tisch, was das angeht.
Absolut. Es ist halt auch einfach nicht schön, weil der Client trägt das ja auch noch mit. Die ganzen Kosten werden mitgetragen. Und dieses Fass, das sie jetzt aufgemacht haben, ich weiß nicht, ob die Leute realisieren, was sie mit diesem Fass jetzt aufgemacht haben, mit diesen Arena-Only-Cards. Weil was sie damit auch aufmachen, ist eine Sache, die bisher nicht ging. Und zwar Buffen und Nerven von Karten.
Ja, stimmt.
Sie könnten jetzt hingehen, könnten sagen, okay, Brainstorm zieht nur zwei Karten und legt zwei Karten oben drauf. Aber nur auf Arena.
Ja. Ja, das ist ja ein großes Ding. Das haben sie ja mal in einem Event, glaube ich, sogar gemacht mit Oko Thief of Crowns. Der wurde dann quasi unbanned für dieses Event und dann halt, glaube ich, 4 Mana und nur ein Loyalty weniger oder so. Und die Effekte wurden noch ein bisschen angepasst. Prinzipiell eine nette Idee, aber das ist halt was du in Paper niemals umsetzen kannst. Zum Beispiel auch Freya Lisse, wenn wir sie eben besprochen haben, wenn die jetzt zu stark werden soll in Elves und Elves dominiert auf einmal Historic, dann kann man auch einfach sagen, okay, mach mal 5 Mana draus. Wir machen es mal ein bisschen, also, ne, die können wirklich
oder die Sachen Regal Force geht auf die Hand. Einfach so kleine Tweaks, die man halt machen kann, weil es halt eine Only-Ding-Karte ist. Und aber theoretisch können sie das mit jeder Karte auf Arena machen. Was hält sie großartig davon ab? Es gibt ja kein Cross-Platforming zu Paper. Es ist ja nicht so, dass du mit deinem Arena-Deck gegen eine Webcam-Paper-Spieler spielst oder so.
Ja, das stimmt.
Machst du halt nicht.
Ja, und das ist halt, es ist halt schwierig. Also ich glaube, für mich wird Arena zukünftig wirklich der Klient bleiben für eventuell Drafts, weil ich merke, Paper Drafts machen mir sehr viel Spaß und ich würde gerne dafür ein bisschen üben. Und das kannst du ja tatsächlich noch, ohne dich zu verschulden, auf Arena sehr gut machen. Tatsächlich noch eine letzte Frage für das Thema. Mark Rosewater hat auf dem Blockathon gefragt, ob es ein Interesse daran gäbe, diese Arena-Exclusive-Karten im Paper zu haben. Nicht als, so wie ich es verstanden habe, nicht als Turnierkarten, sondern so als promomäßige Secret-Lair-Varianten vielleicht. Einfach nur für Leute, die sie für die Sammlung haben. Wäre das was, woran du Interesse hättest? Oder wo du sagen könntest, hey, das sind so wilde Effekte, irgendwie kann man das in einem Commander-Tisch mal irgendwie einbauen oder wir spielen mal eine Runde mit diesen wilden Arena-Karten. Wäre das was, woran du grundsätzlich Interesse hättest?
Also für mich sind das alles Karten, die in Silberborder wunderschön aussehen würden, meiner Meinung nach. Und damit auch absolut dann in Rule 0 reinfallen dürften mit Commander total playable. Wenn die Group sagt, ist okay. Ich habe neulich noch eine Commander-Runde gesehen, wo dann jemand aus irgendeinem Unset den Ursas Hetring gelegen hat und auf der Internetseite angefangen hat, die Effekte von dem runterzulegen. War mega witzig, alle Leute am Tisch haben es mega gefeiert. Warum soll sowas nicht auch passieren damit? Ich habe jetzt auch schon Leute gesehen, die mit Garg und so weiter dann wirklich diese richtigen Proxys dann hingelegt haben. Fakes, könnt ihr nennen, wie immer ihr wollt. Und das ist auch schon so, oh cool, da sind auch dann die Karten mit bei. Warum sollte man sich hierfür dann nicht auch irgendwelche Sachen schreiben? Für eine App kriegt man für den Daniel.
Wie meinst du jetzt, der den Black Lotus macht?
Nee, den Davriel, so. Für diesen 1000 Effekte, die er haben kann, kriegt man bestimmt eine App hin, wo man dann sagen kann, okay, die und die, fertig. Und alle anderen Effekte kann man irgendwie, dann hat man halt eine Regal Force als Token dabei, der ins Spiel beschworen wird. Das ist vollkommen fair. Und ich möchte sie auf keinen Fall sehen in irgendwie Modern, Legacy, Standard schon gar nicht. Oder Pioneer oder sonstigen Sachen. Aber im Commander, warum nicht?
Ja, definitiv. Und damit lasst uns wissen, wie ihr zu dem Historic Set steht.
Ja, bitte.
Vielleicht habt ihr auch eine ganz andere Meinung oder kommt von Hearthstone oder von verrückteren Digital-Only-Spielen und sagt, worüber regt ihr euch denn auf? Das ist halt jetzt einfach der Weg der Dinge und es sollte ja schon immer so sein, dass Magic auch online oder online-exklusiv auch stattfinden kann. ja, lasst uns da gerne eure Meinungen teilhaben. Wir gehen jetzt mal rüber zu ja, Innistrad Midnight Hunt und Innistrad Crimson WoW sind die, oder WoW, ich will WoW nicht als WoW, sondern halt als V, wie auch immer. Ja, es sind die beiden neuen Sets, die jetzt demnächst rauskommen, denn wir müssen ein Produkt nach dem anderen raushauen, damit schön die Shareholder ihre Kohle bekommen. Und ja, wir haben ein Teasing bekommen im letzten Weekly MTG, wo es auch erste Previews gab. Zeitliche Abfolge ist halt, wie gesagt, mittlerweile komplett durch die Decke. Ich glaube, der letzte Tag der Preview-Season von Historic Horizons war dann der Tag, wo auch dieses Weekly MTG stattfand. Also es war wirklich, also brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Mhm. Ganz kurz quasi die Daten von den Sets. Midnight Hunt ist das erste der beiden Sets, das released und soll am 16.09. digital erscheinen und am 24.09. in Paper. Crimson WoW kommt danach am 11.11. am digitalen in digital und am 19.11. in Paper. Beide Sets spielen auf Innistrad und haben die komplette Produktpalette. Also Draft, Set, Collector Booster, zwei Commander-Decks jeweils. Auch wieder im Dungeons and Dragons / Strixhaven-Stil, also die 20€ Commander-Decks sind wohl jetzt komplett vom Tisch. Jeweils Bundle-Boxen mit 8 Set-Booster anstatt 10 Draft-Boostern und halt normalen Basics. Warum normale Basics? Denn die Basic-Land in den normalen Booster, die sehen halt richtig, richtig geil aus. Das sind wieder Full-Land, Basic-Lands, die im Schwarz-Weiß-Stil so ein bisschen horrormäßig angelehnt sind. Und ja, was ist deine Meinung dazu? Die sehen doch absolut geil aus,
oder? Ganz kurz noch einhaken, es gibt noch weitere Produkte, weil es reicht ja nicht mehr, dass wir ein Gift-Bundle jetzt zu Dungeons & Dragons haben. Nein, ja. Das erste Innistrad kriegt noch mal ein Gift-Bundle.
Ah, okay.
Zusätzlich zum normalen Bundle.
Ja.
Und ganz wichtig für alle Leute, die Pre-Release spielen wollen, Pre-Releases werden sehr wahrscheinlich bei fast allen Händlern teurer.
Oh, okay.
Krass. Was daran liegt, dass viele Händler den Wunsch der Spieler weitergetragen haben, dass man nicht mit zwei Draft-Boostern als Preise von einem FNM nach Hause geht, weil mit Draft-Boostern kann man bekannterweise nichts anfangen. Dementsprechend gibt Wizards jetzt Set-Booster für dieses Release aus. Set-Booster kosten in der Produktion weniger, in der Herstellung weniger. Sind aber teurer, deswegen werden jetzt Pre-Releases auch teurer. Zumindest bei den meisten. Es gibt bestimmt ein paar Händler, die das irgendwie anders dann verwursten und sagen, hey, ich mache immer noch das für denselben Preis. Im Durchschnitt werden die Sachen teurer. Auch die generellen Produkte erhalten bis zu 25% Preisaufschlag.
Natürlich.
Dementsprechend sind es nicht nur sehr, sehr viele Produkte und sehr viel mehr Produkte, sondern ihr dürft euch auch nicht wundern, wenn manche Booster auf einmal teurer werden.
Genau, und das ist auch dieselbe Begründung, würde ich fast anlehnen, an die Bundlebox, denn da ist man dann von den 10 Draft-Boostern auf 8 Set-Booster rumgegangen, denn Set-Booster sind ja teurer im Verkauf, in der Produktion nicht, aber trotzdem kann man ja einfach mal ein paar weniger Karten anbieten für hoffentlich denselben Preis, aber wahrscheinlich auch wieder einen etwas teureren Preis. Und ja, man kriegt noch nicht mal Full-Art-Basics. Ja. Aber wie findest du denn die Basics?
Sind die, ich finde die Basics cool? Großartig, ich bin ganz froh, dass sie nicht als Secret Lair rauskamen. Weil dann hätte ich es mir holen müssen vielleicht. Ich finde es ein bisschen schade für die Leute, die diese Black Secret Lair Länder sich geholt haben.
Stimmt, ja, die Metal aussehen.
Die sind ja noch gar nicht so lange her. Die sind geil. Keine Frage, die sind auch meiner Meinung nach immer noch geiler wie die Innistrad-Dinger. Aber dieselbe Stil mit mehr diesem Horror-Hintergrund und so weiter, das ist halt das, was ich immer befürchtet habe bei Secret Lair, dass sie irgendwann sich irgendwie in eine Ecke manövrieren, dass sie Sachen drucken, die sie schon in Secret Lair gedruckt haben.
Ja, auf jeden Fall sind die Basic Lands, also ich finde die auch fabelhaft und ich hoffe, ich krieg genug, dass ich mir damit ein paar Decks aufhübschen kann. Ich glaube, das Einzige, was mir so ein bisschen missfällt, ist das Plains, weil zum Beispiel bei den Swamps, was ja eigentlich die Farbe schwarz ist, haben sie zumindest diesen lila Border genommen, dieses leichte da drin. Und bei Plains ist es einfach nur weiß, wo ich mir vielleicht eher so einen Gelbton gewünscht hätte, damit es halt ein bisschen mehr hervorsticht. Weil so wirkt es halt so ein bisschen, als ob einfach Farbe fehlt, wenn du weißt,
was ich meine. Ja, das stimmt.
Genau, und das ist halt so der einzige Kritikpunkt, den ich an den Ländern vielleicht habe. Aber ja, fangen wir einfach mal an, über Karten zu reden, denn wir haben schon ein paar davon bekommen. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an mit der Karte, die vom Namen her zumindest schon ein bisschen aufhorcht. Und zwar ist das Wrenn End, 7. Ein 5-Mana, 5 Loyalty, also 5 Mana, 3 generische, 2 grüne, 5 Loyalty für einen Legendary Planeswalker Wren. Mit dem Text, reveal the top cards of your library, put all land cards revealed this way into your hand and the rest into your graveyard. Eine Nullfähigkeit, put any number of land cards from your hand onto the battlefield tapped. Das ist krass. Minus 3, create a green treefolk creature token with reach and this creature's power and toughness is equal to the number of lands you control. Und dann minus 8, return all permanent cards from your graveyard to your hand and you get the emblem, you have no maximum hand size. Also macht einiges dieser Planeswalker, aber ist er denn so stark wie Renan 6?
Nee, der Ren hätte lieber in der alten Triade bleiben sollen. Das ist ja tatsächlich die Story von ihm, dass er ja durch die Triaden wechselt und das jetzt die 7. Triade ist, die er besetzt. Und der Nuller-Effekt ist ganz nett, aber 5 Mana ist immer schon so. 5 Mana ist immer ein Mana zu teuer, um competitive relevant zu sein im Normalfall. Sei denn, man heißt Separat. Teferi, Entschuldigung. Und ja, ansonsten. Ja, es ist ganz nett, ist ganz cool im Commander-Deck vielleicht, aber sonst finde ich, meh.
Also ich glaube schon, dass er im Standard und eventuell im Pioneer vielleicht ein bisschen gespielt werden kann. Zum einen auch, also in Grün kann man ja rampen und das ist ja auch was sehr gerne genommen wird, weil ich finde quasi die Plus-1-Fähigkeit, wenn du halt, sag ich mal, überdurchschnittlich viele Länder spielst in deinem Deck, dann, sagen wir mal, von den 4 Karten 2 oder ein Land zu haben, dann mit der Nullfähigkeit in der nächsten Runde ein zusätzliches Land mit reinzubringen, damit kommst du schon sehr weit. Auch wenn natürlich, es ist nichts im Vergleich zu Nissa, Who Shakes the World, die einfach buchstäblich all deine dein Mana einfach verdoppelt in dem Moment, wo sie da ist. Aber trotzdem, vielleicht schlägt er in der ähnlichen Kerbe, was jetzt nicht nur ein Witz ist, weil er in einem Baum lebt, sondern halt einfach nur, sondern weil es halt vielleicht eine gebalancete Version von was Nissa hätte sein sollen, wenn sie nicht broken wäre, vielleicht herausfinden könnte. Denn ich glaube schon, dass der Treefolk auch, wenn du einfach mal so 7, 8, 10 Länder hast, dann ist das halt schon mit einer minus 3 einfach mal so ein 10-10 aufs Feld zu bekommen, ist schon nicht schlecht, auch wenn es, glaube ich, außerhalb von Modern und Legacy brauchen wir, glaube ich, gar nicht davon zu reden. Also der ist dafür ein
bisschen. Commander sehe ich dann halt ganz gut.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube, im Land Commander, Treefolk Commander, alles in dieser Richtung, warum nicht?
Ja. Dann kommen wir mal direkt zu einer Karte, die vielleicht eher was für Legacy wäre, zumindest als ich die gelesen habe, wo ich dachte, Moment mal, das ist doch eigentlich sehr ähnlich wie zu einer Karte, die wir schon kennen. Und zwar ist das Consider. Ein einzelnes blaues Mana für eine Instant mit dem Text, look at the top card of your library, you may put that card onto your into your graveyard, draw a card. Was sehr ähnlich zu Opt ist, oder?
Ja, es ist halt Surveil 1. Genau. Aber sie schreiben halt anstatt, nicht Surveil drauf.
Anstatt Scry quasi, ne?
Ja, genau, es ist halt Opt mit Surveil. Und ich glaube tatsächlich, dass das gerade im Modern eine playable Karte sein wird. Gerade jetzt mit den ganzen Sachen, die wir haben, mit Murktide Regent, dem Draconasten und was nicht alles. Also alles Mögliche, was ja eh Sachen in den Friedhof haben möchte. Und ganz oft habe ich einfach auch bei Opt erlebt, dass die Leute einfach on the bottom scryen. Dementsprechend, ja.
Und das ist halt, wie gesagt, wie in manchen Decks, wenn du halt wirklich eine Karte hast mit Flashback, was ja auch eine Mechanik ist, die wieder kommen würde auf Innistrad, kann das halt schon auch ein Vorteil sein, halt die passende Karte zum richtigen Zeitpunkt in den Graveyard zu packen, anstatt halt unter die Bibliothek. Und das halt quasi auch einfach nur als eine weitere Version von Ob zu haben, macht halt, allein sowas ist halt immer, finde ich, gefährlich, weil es halt schnell in diese Brainstorm-Richtung geht, dass du einfach mit zu vielen Cantrips in einem Format sehr viel lächerliche Sachen machen kannst. Sprich halt irgendwelche Phoenix-Dinger.
Make two cards, draw a card hast. Also du hast ja echt eine Menge unterschiedliche Sachen, die da drin reinkommen. Mittlerweile die eine Karte ziehen. Und ich glaube auch, dass das, je nachdem, was da für Karten kommen, eben auch sehr schnell um die Ohren fliegen kann, klar.
Auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir reden noch über zwei Karten, was das angeht. Und dann haben wir es tatsächlich noch ein bisschen bis zur eigentlichen Preview-Season. Aber eine Karte, über die ich mich sehr freue, weil sie mich sehr happy macht, ist Champion of the Perished. Ein schwarzes Mana, Zombie, Creature Zombie mit 1-1, der den Text hat: Whenever another Zombie enters the battlefield under your control, put a 1-1 Counter on Champion of the Perished. Was natürlich quasi die Flipseite von Champion of the Perished ist. Eine Original-Innistrad-Karte, glaube ich, ne, die dasselbe mit Humans macht. Glaubst du, das wäre was für sogar eventuell Modern Zombies oder eventuell Zombie-Decks?
Ich weiß es nicht, kann Zombie-Decks so Modern nicht einschätzen, tatsächlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so ein also ihn mit einem Gravecrawler zum Beispiel ist schon ganz cool. Ja. Dann haben wir ja noch die Zombies, der blaue, schwarze Zombie, der aus dem Friedhof rauskommt. Und wir haben auch einige Zombie-Lords an für sich ganz cool. Und vieles davon ist tatsächlich auch relativ neu und spielbar. Also ich finde den an für sich ganz cool. Und ich glaube auch, dass er sehr stark sein kann. Es ist dann halt ein Mono-Black-Beatdown-Deck. Ist aber nicht schlimm. Also ich finde die Karte unendlich cool. Ob sie genauso gut wird wie Champion of the Parish, liegt, glaube ich, an den Zombies, die noch dabei kommen.
Das stimmt. Also es gibt schon echt ein paar gute Zombie-Tribal-Dinger. Du hast Gravecrawler schon genannt, aber selbst hier Diagraph Colossus oder so, der natürlich ziemlich teuer ist, aber der halt auch einfach eine Maschine ist für so ein Deck, der einfach immer weitere Zombies mit aufs Feld projiziert. Und wenn du nur eine kritische Masse an Zombies jede Runde garantieren kannst, kann Champion of the Parish schon ultra groß werden. Ja. Also, ich weiß nicht, ob es für Modern reicht, aber zumindest für ein Modern Budget oder Fun Deck oder sowas.
Für ein Casual Deck. Sehen.
Definitiv. Und eine letzte Karte, wo mich deine Einschätzung auf jeden Fall sehr interessieren würde, ist Infernal Grasps. Eine 2-Mana, ein generisches, ein schwarzes. Für eine Instant mit dem Text Destroy Target Creature, you lose 2 life. Also quasi Heroic Downfall, nur ohne Planeswalker, aber dafür für 2 Mana in einem Instant. Ist das was? Also das ist schon echt eine Grenze. Das ist, glaube ich, schon das beste Doomblade, was wir jeweils bekommen haben, oder?
Ja, genau. Also wir sind von Terror über Go to the Throat zu Doomblade zu Lose to Life bekommen. Und wir wissen alle, der Unterschied zwischen Discard, der schlecht ist, und Thoughtseize, was ja nur 2 Leben kostet, ist ein immens großer Gap. Und genauso sehe ich das hier auch. Also ohne irgendwelche Einschränkungen für 2 Mana irgendeine Kreatur zu vernichten, das ist Power Creep tatsächlich. Und ich weiß nicht, wie viel sie gespielt wird, weil viele Decks haben natürlich auch sowas wie Abrupt Decay, wie Assassin's Trophy, wie Terminate. Aber im Standard, also mindestens mal für Standard, ist das ein sehr, sehr guter Removal.
Ja, auch für Pioneer auf jeden Fall. Also ich meine, gerade dort wird ja sehr viel Heartless Act gerade noch gespielt. Und das ist 1000-mal besser als Heartless Act. Hängt natürlich so ein bisschen davon ab, in welchem Matchup man das aus dem Sideboard eventuell reinbringen wollen würde. Ich wüsste zum Beispiel nicht, ob das was wäre für ein Agro-Deck. Weil im Endeffekt, klar, die 2 Leben sind in den meisten Matchups nicht ultra relevant. Aber trotzdem ist es halt was, was gerade gegen Burn oder ähnlichen Matchups, glaube ich, einfach nicht so effizient ist, wie man es gerne hätte. Aber wenn man allein damit eine 3-Mana-Kreatur oder eine 4-5-Mana-Kreatur das was wirklich beantworten kann, dann ist es halt, dann ist es auf jeden Fall ein Win.
Gerade bei Burn darfst du halt auch nicht unterschätzen, wenn du die Kreatur zerstörst, die dich eigentlich hauen würde. Weil Burn spielt ja immer noch so ein paar Kreaturen. Die sind auch sehr nervig, diese Kreaturen, und können ordentlich wehtun. Und bevor man jetzt sagt, okay, man kriegt jetzt über 4 Runden jeweils immer wieder 2 Schaden, nimmt man halt einmalig diese 2 Schaden und saved 6 Leben sozusagen. Also ich finde die Karte schon gut und ich kann mir schon vorstellen, dass Decks, die gerade die schwarz gesplashed haben, wirklich damit arbeiten können, ohne Probleme. Ja, weil es ist ja auch von den Mana-Abilities so, dass es nicht irgendwie 2 Schwarze sind oder so. Sondern es ist ja super fair, was das angeht.
Komplett. Und so ein bisschen, ein Teil von mir hat ein bisschen Angst, was das Power-Level von Innistrad angehen wird, weil wenn sie solche Antworten jetzt schon drucken, was sind denn dann erst die Threats, die in dem Set kommen werden? Also es ist ultra stark für Standard, meiner Meinung nach. Es ist ultra stark für mindestens Pioneer, wenn nicht sogar Modern Playable. Puh, also wenn jetzt die Kreaturen, also sowas hätte ich vielleicht erwartet, dass sie das als Antwort auf, keine Ahnung, auf dem Uro oder sowas halt printen würden. Einfach nur, um halt, wobei es da auch nicht so viel bringt. Also ist eigentlich Quatsch, was ich sage. Aber zumindest, wenn ich jetzt irgendwie in einem Format hätte, wo jetzt irgendwelche krassen Kreaturen komplett dominieren, dann sowas zu, also sowas, ich erwarte jetzt schon, dass halt jetzt der Gamechanger für 3 Mana irgendwie kommt, wo du das unbedingt damit beantworten kannst.
Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch nicht, wie die Rotation jetzt das Format auch richtig shaped. Also das kommt ja jetzt dabei. Dementsprechend wird da ja auch ziemlich viel interessanten Stuff sein. Und ich glaube, ganz am Anfang werden sich ganz viele Leute auf Monogrün, dicke Kreaturen oder Rot-Aggro oder weit, ich weiß, ich gehe in die Breite, stürzen. Und dann ist sowas zu haben einfach sehr, sehr gut, auch im Format.
Ja, das auf jeden Fall. Was ich noch eben sagen wollte, Thema Antworten. Wir bekommen keinen Schock in dem Set, aber dafür ein besserer Schock quasi mit Play with Fire. Ein rotes Mana, Play with Fire deals 2 damage to any target. If a player is dealt damage this way, scry 1. Also einfach nur, in manchen Situationen kann man auch was scryen. Und das ist halt einfach, ja, ist auch schon wieder so ein Uptick, ähnlich wie bei Consider, wo ich denke, die Staples waren schon echt gut genug, würden manche sagen. Und dass sie jetzt noch mal outclassed werden von diesen neuen Karten. Ich hoffe nicht, dass das ein durchgängiges Thema in Innistrad sein wird.
Ich glaube tatsächlich daher, dran. Ich glaube tatsächlich dran. Allein aus dem Grund heraus, schaue, welches Set das Set hier einsetzt von der Zeit her. Es ist der Slot von Throne of Eldraine.
Ja, das stimmt.
Es ist der Slot von letztem Jahr Zendikar. Und Zendikar war sehr, sehr stark. Die Leute, es war nicht stark genug, um mit Throne of Eldraine mitzuhalten. Aber dieser Slot, gerade dieser Herbst-Slot, ist immer sehr, sehr, sehr stark. Früher war das einfach so, weil damit ein neues Set angekommen ist. Da war immer das Hauptset. Und dann kam im Februar das erste Zusatzset und dann im Sommer das zweite Zusatzset. Und mittlerweile ist es halt so, dass es der Anfang und das Ende der Rotation ist. Und damit halt einfach dieses Powerhouse einfach reingeschoben wird in diesen Slot. Und deswegen glaube ich schon, dass wir ein sehr hohes Powerlevel, gerade im Vergleich zu den letzten 2, 3 Blöcken, die wir hatten, die jetzt nicht so hoch waren. Aber ich glaube schon, dass wir da ein sehr hohes Power-Level beantragen, also erwarten
können. Ja, das ist halt, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was kommt. Also ich bin jetzt mittlerweile nicht mehr so krass in Standard investiert, dass ich mir Sorgen, also ich meine, wenn Standard nicht gut ist, ist Standard nicht gut, dann werden wir auf jeden Fall darüber berichten. Aber ich bin jetzt nicht persönlich investiert, wenn Standard schlecht ist, ist halt Standard schlecht. Aber wenn wir jetzt wieder so ein Set haben, was Format überspannt, alles dominiert, dann habe ich da definitiv keinen Bock drauf. Und ja, ich bin mal gespannt, wie das Set wird. Interessant ist noch die Sache mit Crimson Vow. Hast du eine Theorie, was sich hinter Crimson Vow verbergen könnte? Glaubst du, es ist einfach nur das nächste Standard-Set, das jetzt einfach als Gimmick noch ein zweites mit reinwerfen? Oder glaubst du, es könnte noch was anderes sein?
Ich glaube tatsächlich, dass sie damit versuchen, ein bisschen die Geschichte zu erzählen. Gerade Innistrad war ja immer Krieg, Werwölfe, Menschen und Vampire, zumindest der letzte Innistrad. Dann haben wir noch so gelegentlich Engel, Dämonen und Eldrazis. Auf jeden Fall wäre es halt hierbei wirklich das Interessante. Das erste Set heißt Midnight Hunt. Also wahrscheinlich der Kampf gegen die, also der Menschen gegen die Werwölfe. Und das zweite ist das Crimson Vow. Und im Crimson Vow können sie einfach dann den Kampf gegen die Vampire. Also das ist so meine Vermutung, dass das halt wirklich im ersten gegen die ganzen Werwölfe und da siehst du ja auch, sieht man in der Nacht. Und ich glaube, da kommen auch die Länder her, dass man halt in der Nacht dann da durchschleicht und die Werwölfe nachts sucht und dann eben im zweiten dann halt eben die Vampire dann anfängt zu jagen, um endlich alles übel aus Innistrad fernzuhalten. Und ich glaube, das verbirgt sich dahinter, dass man da wirklich sagt, ja, wir wollten eigentlich ein cooles Werwolf-Set machen, wir wollten aber auch ein cooles Vampir-Set machen, aber Werwölfe gegen Vampire war jetzt nicht das coole Set, deswegen haben wir es jetzt gesplittet. Und jetzt machen wir halt 2 Sets und statt im Herbst ein cooles Set wie, was kam alles? Conspiracy kam zu der Zeit raus, Mystery Booster, Convention Edition kam zu der Zeit erstmal raus, die kommt ja auch demnächst tatsächlich. Und was kam noch? Hier, Battleborn kam zu der Zeit, also immer in diesem Winterslot kamen auch extrem coole Sets raus und stattdessen bringen wir jetzt noch ein Standard-Set, weil aus irgendeinem Grund brauchen wir mehrere Standard-Sets für Dinge.
Ja, also tatsächlich könnte ich mir auch vorstellen, gerade weil du das halt so gesagt hast, dass da normalerweise immer so ein Fun-Zusatzset dazu kommt, dass sie vielleicht unter Crimson Vow so eine Art Innistrad Remastered drin haben. Jetzt nicht Remastered im Sinne von wie Timesbury Remastered, sondern halt wirklich einfach nur so die Best-of-Version von den Karten, dass man dann noch eine Liliana of the Veil reprinten kann, dass da ein Snapcaster-Mage nochmal drin ist, sowas halt. Dass es halt wirklich einfach so ein Nicht-Standard-Set ist, sondern halt wirklich so ein reines Reprint-Set, wo der Fokus wieder auf dem Draft liegt. Vielleicht eine lustige spielerische Element irgendwie mit drin ist, wo man dann sagt, okay, du musst dich entscheiden beim Draften, ob, weiß nicht, Spirits oder Vampires oder so und musst eine Refraktion irgendwie bedienen und so weiter. Aber das ist halt so eine, durch die Hintertür quasi so ein Reprint-Set wird. Also das wäre meine Wunschvorstellung. Ich befürchte jedoch, und was sich halt aus dem Weekly so ein bisschen heraussehen lässt, dass sie es nicht anders behandeln, zumindest wenn sie darüber reden, wie halt Midnight Hunt. Deswegen, ja, ich glaube, das ist auch einfach nur ein zweites
Standard-Set. Es ist einfach ein Doppelset. Genau, es ist damals wie Lurwine und Morningtide, Eventide und Shadowmoor.
Ja.
Einfach so ein Doppelset, die einfach zusammengehören, die einfach zwei Seiten derselben Medaille oder derselben Münze zeigen. Hierbei eben den ersten und den zweiten Teil von irgendwas. Wie gesagt, meine Meinung nach wahrscheinlich von dem Krieg. Das war damals schon eine doofe Idee und hat ganz, ganz viele Leute aus dem Spiel rausgeschmissen. Ich bin mal gespannt, wie es heute ist. Und vor allem habe ich Angst, dass sie das beibehalten und jetzt noch mehr Standard-Sets in eine Standard-Rotation drucken. Weil wir brauchen mehr Sets und mehr Previews.
Wir brauchen mehr Karten, wir müssen ja auch mehr kaufen. Karten. Das ist ja ganz klar. Ja, das ist tatsächlich, aber ich meine, wie cool wäre es, wenn es tatsächlich dieses Reprint-Set wäre? Ich würde es richtig feiern.
Das wäre echt cool. Das würde ich auch feiern, gerade wenn es irgendwie ein Draft-Set, weil ich habe ja persönlich Innistrad ja auch gedraftet. Das erste Innistrad, und ich muss sagen, es war grandios. Es war unendlich gut. Aber Avacyn Restored war so das Schlechteste aus diesem Draft-Erlebnis. Aber Innistrad 1 war so richtig, das hat richtig Spaß gemacht.
Total. Und das halt quasi als Anreiz nehmen. So damals, das Draften war so cool. Und das war dasselbe bei Time Story Remastered. Derselbe Catch war ja auch so, hey, mit diesen ganzen Time-Shifted-Cards hatten wir super viel Spaß im Draft gehabt. Wir machen es jetzt nochmal mit dem beliebtesten Set von den Leuten, der es halt überhaupt gibt. Und wenn das Ganze
Crimson könnten war, sie dann ja auch. Genau, sie könnten ja auch dann hingehen und könnten dann ja auch zum Beispiel auch das Return to Innistrad einfach mit reinschmeißen.
Voll.
Dass sie das halt nicht Remastered genannt haben, weil es ja auch noch 5 Blöcke hat dann sozusagen. Das wäre so die absolute Hoffnung. Und wenn sie dann noch die Reprints noch mal neu machen aus dem Midnight Hunt und die es auch noch mit reinschmeißen, dass alle 6 Sets drin sind, das wäre großartig.
Ja, ich wäre komplett schon fein damit, wenn die wieder so ein Mystical Archive-mäßiges irgendwie so Innistrad Historic-Karten drin haben, so wo das dann halt eine Special-Version von den ganzen Legenden oder sowas aus Innistrad hätte. Also irgendwie irgendeine Art von Reprint wäre halt Hammer, würde ich sofort nehmen. Aber es bleibt abzuwarten, was sie mit dem Set machen. Ich befürchte halt, wie du schon sagst, dass es ein Standard-Set einfach nur wird. Aber wird ja wohl noch träumen dürfen.
Ja, genau. Wenn ihr übrigens Ideen habt, die wir jetzt überhaupt nicht aufgegriffen haben, entweder Kommentare oder ihr schreibt uns die Discord oder sonst wo, ihr erreicht uns überall. Schreibt uns die, wenn ihr noch eine Idee habt, die wir jetzt völlig außen vor gelassen haben.
Auf jeden Fall. Und damit würde ich sagen, gehen wir auch schon ins Ask Us Anything. Wir sind heute ein bisschen länger als sonst, aber ich glaube, das gebührt sich nach einer Sommerpause auch schon so. Wo wir direkt mal anfangen mit K.O. Also ein K, ganz viele O's, der uns im Discord geschrieben hat, glaubt ihr, die nächste Edition wird stark? Also wahrscheinlich damit gemeint Innistrad. Wir haben eben schon ein bisschen über das Power-Level geredet, aber noch mal kurz deine Meinung. Glaubst du, Innistrad wird so ein Power-Block? Oder glaubst du, dass der gesamte Tenor von den bisherigen Sets jetzt so weitergelaufen wird?
Also ich glaube schon, dass das Set wirklich, wirklich stark wird. Gerade so vom Aussehen her und eben, weil es in diesem Slot ist, der standardmäßig seit Jahrzehnten einfach ein sehr starkes Set produziert.
Mhm. Ja, also ich sehe den Punkt auch so ein bisschen. Und ich meine, es wäre schon irgendwo auch sad zu sehen, wenn Innistrad jetzt nicht sehr stark oder zumindest playable wäre. Was natürlich nochmal von der Rotation halt abhängt, ob jetzt die Rotation halt eben einen großen Einfluss bringt, dass jetzt auf einmal die Kaldheim und Strixhaven-Karten auch gespielt werden können. Wobei es auch da wieder schade wäre, wenn Innistrad zu stark ist, dass man es dann auch wieder nicht spielen kann, weil erst war Throne of Eldraine zu stark, jetzt ist Innistrad zu stark. Das Standard-2022-Problem. Deswegen mal abwarten. Aber mein erster Eindruck würde schon sagen, es geht in die stärkere Richtung als das, was wir bisher gesehen haben. Hoffentlich nicht stärker als Throne of Eldraine. Dann die nächste Frage ist von Patrick 1984, der schreibt, wie starte ich am besten mit dem Aufbau einer Modern Collection? Gibt es da eine Liste mit Karten, die man braucht, damit man Karten kaufen kann? wenn sie einen Reprint bekommen, oder habt ihr andere Vorschläge für den Aufbau einer Collection? Also explizit für Modern, wie man da anfängt zu sammeln für. Hast du da eine Idee?
Kauf jetzt Fetchländer, wobei das ist, glaube ich, schon zu spät. die Karten, die rauskommen, die reprintet sind, die gespielt werden, sind gerade in Modern Horizons 2 sehr, sehr viele. Mhm. Da kannst du auf jeden Fall dich nicht umgucken. Oder halt, was immer geht, es gibt Seiten, wenn es jetzt gerade um Modern geht und damit ja auch um Formate, um Turnierformate, es gibt Seiten wie MTG Goldfish und ähnliche Seiten, die, wo du einfach oben auch durchgehen kannst. Du kannst nicht nur einzelne Decks dir angucken und sagen, okay, ich starte mit einem Deck und baue darauf weiter, sondern du kannst dir theoretisch, wenn es wirklich nur um eine Collection geht, einfach hingehen und kannst dir auch Format-Staples anzeigen lassen. Dann siehst du die Top 5 gespielten, Top 10 gespielten Kreaturen, Top 10 gespielten Zauber. Natürlich sind die durch alle Decks wild verteilt, aber das ist da wirklich ein sehr guter Anfang. Wenn es jetzt darum geht, ein Deck zu haben und dann daraus ein neues Deck zu bauen und weiterzubauen, aktuell würde ich halt irgendwas mit Blau-Weiß empfehlen, vermutlich, weil es die meisten Sachen hat, die in anderen Formaten auch oder in anderen Decks auch gespielt werden. Ob du jetzt den weißen Anteil hast, der dann in Weiß-Rot-Decks oder in Mono-White-Decks gespielt werden, oder den Blauanteil, der in Blau-Rot, Blau-Schwarz, Blau-Grün, allen möglichen auch gespielt werden kann. Das ist halt. Schockländer würde ich aktuell, glaube ich, nicht mehr holen. Die sind mittlerweile wieder zu teuer geworden, was das angeht. Da müsste man mal gucken, wann wir wieder auf Ravnica gehen. Wahrscheinlich auch nicht mehr so lange hin. Und Fetchländer sind halt, ich weiß nicht, ob sie noch so günstig sind. Sie sind aber auf jeden Fall wesentlich günstiger als alles, was es davor war. Und wenn es in die alten Fetchländer geht, würde ich mich beeilen, weil die ganz alten Sachen, also gerade Aufmarsch, macht aktuell eine richtige Explosion. Und die aus Cards of Taki gehen auch langsam hoch, weil die haben auch schon 8 Jahre gefühlt keinen Reprint gesehen. Also, dass die Leute unterschätzen das, dass die mittlerweile halt auch nicht mehr so häufig sind wie früher.
Total, total. Also, ich würde, glaube ich, also was Fetchlands angeht, auf jeden Fall, wenn du ein Deck hast, was sich jetzt, wo du weißt, dass du es jetzt, dass du die Karten jetzt brauchst, würde ich halt nicht so lange warten, also wenn es an mir ginge, um die Fetchlands zu kaufen. Ich weiß, sie sind immer noch für jemanden, der noch nicht so investiert ist in Magic, immer noch sehr teuer mit 30 Euro pro Stück ungefähr. Und je nachdem, was für, sind die auch schon mal ein bisschen teurer. Aber es ist trotzdem jetzt so ein guter Zeitpunkt reinzukommen, weil sie jetzt gerade von diesem ganzen Hoch, was sie am Anfang hatten, und dem steilen Bergauf so langsam wieder anfangen zu flatten und halt sich langsam wieder nach oben orientieren. Also je früher, desto besser, was aktuelle Fetches angeht, zumindest die reprinteten Fetches. Und was halt die Modern Collection im Allgemeinen angeht, würde ich dir fast schon eher von abraten, eine Modern Collection aufzubauen, sondern orientier dich wirklich eher an Decks. Also es ist, glaube ich, unwahrscheinlich, dass du ohne ein riesen Investment am Anfang alle Staples abgedeckt hast, alle Karten, die du jemals brauchen wirst. Deswegen, wenn du noch komplett neu im Format bist, nimm irgendwas Einfaches, was du günstig zusammenwerfen kannst. Also Mono Red Burn ist so ein Ding, das geht eigentlich immer. Und das kann man auch immer einigermaßen gut spielen. Hab nicht die Erwartung, jedes Match zu gewinnen, so, aber lern halt dazu. Und lern vor allen Dingen, was die anderen Decks sind, die du potenziell, auf die du potenziell Lust hättest, die mal zu spielen. Vielleicht kannst du sie auch mal ausprobieren oder mal proxen und mit einem Freund spielen und dir dann nach und nach halt die Karten holen, die zu diesem Deck dazugehören. Und wenn du das halt mit 2, 3 Decks über mehrere Jahre, also 5, 6 Jahre vielleicht gemacht hast und du dann irgendwann alle Bausteine für so 3 bis 4 Decks hast, ich glaube, dann hast du eine sehr gute Modern Collection. Aber ich kann sagen, nachdem ich angefangen habe mit Magic, bin ich heute noch nicht an dem Punkt dran, dass ich sagen würde, ich hätte eine ausgereifte Modern Collection. Also das ist halt wirklich so ein Ding, willst du viel Geld investieren, dann natürlich kannst du dir eine Liste an Staples quasi ausdrucken und vor die Nase halten und dann sofort investieren. Aber als Spieler würde ich dir empfehlen, günstig einzusteigen und zu schauen, was könnte dir Spaß machen.
Genau.
Und ja, dann halt gucken, ne? Also je mehr du Modern spielst, desto mehr merkst du auch, okay, Thoughtseize ist eine gute Karte, okay, Lightning Bolts wäre sinnvoll, ein Playset davon zu haben und so weiter. Und irgendwann hast du halt drin, welche Karten ganz interessant werden für einen Reprint.
Genau.
Aber ja, natürlich auch deine Hinweise sind natürlich gerade mit der Übersicht von MTG Goldfish auf jeden Fall sehr passend. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch mal eine Frage mit rein von Mick. Die ist ein bisschen länger. Ich verkürze sie ein bisschen. Und zwar fragt der Moinsen: Wann glaubt ihr, kommt Pioneer und Modern auf Magic Arena? Kommen sie jemals? Findet ihr es überhaupt erstrebenswert, diese Formate auf Magic Arena zu haben? Und dann geht er noch ein bisschen darauf ein, dass er halt da ja das nicht so sieht. Er hat auf jeden Fall seine Meinung hier gut ausgeführt und sagt dann am Ende noch, dass die Umsetzung von Legacy, Vintage oder Commander auf Magic Arena wohl ja zu träumen wäre, beziehungsweise gar nicht nachzudenken wäre. Ja, wie siehst du das? Eternal-Formate, nicht Reserved-List-Formate auf Arena. Kannst du dir das vorstellen?
Ich habe ja damals schon gesagt, ich finde es dämlich, dass sie Magic Arena machen und immer noch Magic Online darum liegen haben. Aber allein das vom Ökonomiewert, vom Geld her und so weiter und so fort, das macht Magic Arena halt alles für die Firma viel, viel besser als Magic Online. Weil Magic Online verdient Wizards, glaube ich, okay dran. Sonst hätten sie es schon lange abgeschaltet, wie andere komische Drittparty-Plattform-Spieler. aber sie haben halt einfach den Punkt, dass Arena einfach viel mehr Geld einbringt, viel flashiger ist und Magic Online halt super ätzend aussieht. Und ich glaube tatsächlich, dass sie da auch einfach sagen, okay, Magic Online behandeln wir wie eben Legacy, wie Vintage, wie Pauper, wie alle anderen Formate, die halt irgendwie irrelevant für die Company sind. Warum sie unbedingt Modern nicht auf Arena bringen, ist auch das, was ich von Anfang an gesagt habe, das ist Schwachsinn. Und da die Entscheidung verstehe ich nicht, warum sie jetzt dieses Historic-Quatsch-Gedöns-Format machen und nicht einfach Modern bringen. Weil das wäre gut. Und das Problem ist, glaube ich, dass sie da zu viel Zeit und zu viel Vorlauf gebraucht hätten, um das zu implementieren. Weil das Problem ist, jedes andere Spiel kann von vornherein hingehen und sagen, hey, wir starten mit Edition 1. Das konnte Magic nicht. Magic Online war auch gestartet und hatte unendlich viele Karten von früher mit reingeschmissen. Und nach wird die Datenbank immer noch erweitert um Karten, weil die teilweise immer noch nicht vollständig ist. Das kannst du in Magic Arena nicht machen, weil es zu aufwendig ist. Wie gesagt, Hearthstone, andere Kartenspiele sind da eben an dem Punkt angekommen, dass sie halt sagen, okay, wir starten von null. Wir machen das viel einfacher, viel besser, viel toller, viel besser. Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Und zwar kriegt Yu-Gi-Oh! Tatsächlich jetzt auch einen Online-Plattformer, offiziell.
Oh, okay.
Und die werden ja dasselbe Problem haben wie Magic Arena, dass es ein langes, elendig langes Listenformat gibt, wo alles gespielt werden kann. Und ich bin drauf gespannt, ob es nicht nur Spiele wie Hearthstone vor Magic Arena besser machen, sondern jetzt auch andere Spiele wie Yu-Gi-Oh! Oder andere Sachen nach Magic es besser machen. Da bin ich mal gespannt.
Ja, also ich sehe es eigentlich recht ähnlich wie du. Also ich sehe Pioneer mittlerweile auch die Tür sich schließen, dass sie das noch reinbringen wollen. Bei Modern ist sie schon längst zu, auch schon quasi, als sie aus der Beta rausgekommen sind. Einfach nur, weil, wie du schon sagst, damit Modern tatsächlich drin ist und in einem relevanten Rahmen verfügbar wäre, müssten sie ja jedes Set seit der Anbeginn von Modern quasi mit reinbringen. Und das bedeutet, jede einzelne Kommen und Ankommen auch mit reinprogrammieren. Selbst wenn sie nicht gespielt wird, ist es ja gerade der Reiz bei Modern, Karten zu finden, die vielleicht dann doch noch was in dein Deck reißen und ein bisschen erfinderisch zu werden. Und du würdest das Format quasi komplett nichtig machen, wenn du sagst, okay, hier sind alle Staples, hier sind alle Playables und alles andere drumherum, das gucken wir uns gar nicht an, weil das spielt ja sowieso keiner. Wenn keiner die Möglichkeit hat, das zu spielen, spielt es natürlich keiner. So. Und das ist halt das große Problem bei Magic Arena. Und dann haben wir noch gar nicht über das Problem gesprochen, wie man überhaupt an die Karten rankommen soll. Denn wenn es kein Draft-Remaster-Set oder halt die Sets so 1:1 noch mal gibt, gibt's ja gar keine Gelegenheit, die zu bekommen. Pioneer gab's die Möglichkeit, quasi mit den Remastered-Sets, die sie angefangen haben. Das fand ich auch einen ganz guten Weg. Pioneer Masters wäre halt ein schönes Ding gewesen, das quasi reinzubringen als eine Art Pre-Pioneer, bevor sie quasi alle Sets, die in Pioneer drin sind, remastered haben. Den Weg haben sie sich jetzt mit Historic Horizons quasi verbaut, weil wenn sie so viele Kapazitäten von dem einen Projekt auf das andere schieben, ist das kein gutes Zeichen für das verschobene Projekt. Und das wird wahrscheinlich einfach gecancelt werden. Genau, und dazu kommt halt dasselbe Problem, was ich eben schon sagten. Klar ist es dann schön, Pioneer zu spielen. Und wahrscheinlich wird es auch dem Format einen riesen Boost und gut tun. Aber dann musst du immer noch die Karten haben. Also ich mag halt in Pioneer, dass du halt sehr viele Decks dir sehr günstig einfach holen kannst. Auch das teuerste, was du an Ländern hast, sind die Shocklands. Und ich meine, die braucht man noch nicht mal in den meisten zweifarbigen Decks oder auch sehr viele erfolgreiche einfarbige Decks gibt's da. Und das ist halt einfach so ein Ding. Das Schöne an Pioneer ist, dass es halt so ein Mid-Range-Format ist, dass du es halt einfach günstig einsteigen oder mehr oder weniger günstig einsteigen kannst. Es ist halt nur nicht großartig supported. Und diesen günstigen Einstieg, den hast du halt auf Arena nicht. Deswegen sehe ich das Format auch auf Arena nicht. Und ja, wie gesagt,
Was ich noch sagen muss, ein Punkt, den er auch angesprochen hat, den ich ein bisschen schade finde, ist, warum gibt es keinen Multiplayer auf Arena? Also alleine die Möglichkeit, 4 Commander-Spieler an den Tisch zu kriegen und nicht Spelltable dafür einzukaufen für unendlich viel Geld, muss doch irgendwas bewirkt haben. Du könntest dann endlich Spielmodis, wie zum Beispiel Plane Chase, Arch Enemy und so weiter, könntest du alles draufhauen. Du hast unendlich viele Sachen, die du machen könntest. Aber auch das sehe ich tatsächlich nicht, weil die Programmierung von Arena das eigentlich gar nicht hergibt. Weil die Programmierung halt von Arena Problem, ist für ein Mobile-Game ausgelegt.
Ja, und das ist halt wirklich das Problem, dass halt Arena bietet gar nicht die, das Interface bietet gar nicht die Möglichkeiten, mehr als 2 Spieler in einem Spiel teilnehmen zu lassen. Und das ist halt auch das Problem mit Commander. Es wäre super, nochmal ein Arena-Commander-Klienten oder sowas zu haben, ein separates Spiel, was irgendwie mit in der Ökonomie mit drin hängt, oder man teilt sich zumindest die Collections oder so. Aber in der aktuellen Zustand ist halt Commander halt komplett nicht möglich. Und klar, es gibt Historic Brawl, was das doch am ehesten kommt, aber das ist halt auch nur One-on-One. Also weiß ich nicht, was man davon halten kann. Und tatsächlich, wir nehmen noch eine Frage mit rein, weil sie quasi sehr gut gerade zum Thema passt. Und zwar von Random Person. Ja. Und wir haben sie auch schon halb beantwortet. Und zwar mal eine bisschen eigennützige Frage. Das ist absolut okay. Gerne her damit. Was ist eure Meinung nach einem guten Deck zum Einstieg in Modern? Also vielleicht nicht allzu teuer und kann trotzdem ein bisschen was reißen. Was sind denn da so deine Tipps für ein einsteigerfreundliches, günstiges Modern-Deck, was auch mal gewinnen kann?
Uff, schwierig. Also ich finde Burn ist halt okay, aber Burn ist halt so der Klassiker, den man immer vorschlägt. Wo ich halt sage, ja, was reißen, ist halt die Frage, mal was gewinnen. Ja, das ganze Ding gewinnen eher seltener. Tatsächlich gibt es sehr, sehr viele günstige Decks. Gerade waren es ja auch im Bereich 400, 500 Euro, wurde ja später auch drüber gesagt, geguckt wird. Genau. Da gibt es schon einiges, gerade im Modern. Ich muss halt sagen, die meisten Sachen sind halt jetzt aktuell ein bisschen teurer geworden, weil überall Modern Runs 2 Karten gespielt werden. Gerade diese Evoke-Sachen sind halt doch schon teuer. Aber grundsätzlich kommst du trotzdem relativ günstig im Modern weg. Ja. Du musst halt nur schauen, was dir am meisten Spaß macht. Deswegen würde ich da halt eher einfach mal testen und machen. Es gibt relativ günstige Decks, wenn man sich die anschaut. Gerade im Bereich Mill gibt es günstige Decks. Das kann auch mal gut was laufen. Ich weiß nicht, wie teuer Schwarz-Weiß Stoneblade ist. Das dürfte die Grenze ein bisschen sprengen. Das ist, glaube ich, bei 600 oder 700.
Ansonsten, Stoneforge Mystic ist halt der große Bringer, ne?
Genau. Also, ansonsten Tron dürfte auch so um die 400 Euro sein, weil es ja auch alles gereprint wurde, jetzt in Double Masters. Ist aber auch aktuell einfach nicht gut. Was ich immer wieder empfehle, ist UR Blitz. UR Blitz ist unendlich günstig und die Leute sehen es noch nicht. Oder, was auch immer wieder ist, aber da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, Storm. Wobei ich Storm aktuell auch nicht als ein gutes Deck ansehe, im Format selber. Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Tron ist so das Ding.
Es ist also schwierig. Also da wirklich gerade weil wir uns in noch einer nach Modern Horizons 2 Phase befinden, wo die Metagame-Sachen sich noch sehr viel unterscheiden, ist es halt wirklich schwierig, da jetzt was zu empfehlen. Die zwei Decks, mit denen ich sehr gut fahre im Moment, wobei ich auch da sagen muss, dass das eine besser ist als das andere, ist halt zum einen Burn, was ich mir mittlerweile geupgradet habe zu mehr oder weniger quasi die Tierlisten-Variante, die man so spielt. Wobei auch Burn jetzt gerade nicht das stärkste Deck ist. Also da sind die anderen Sachen deutlich besser. Der ganze Burn-Hate, der mittlerweile kommt, der ist halt einfach super, super stark. Ähnlich ist es mit Boggles, also quasi Celestia Hexproof Auras, was halt versucht, einen Hexproof-Typen reinzupacken und den einfach zuzumüllen mit verschiedenen Auran. Ist ein sehr spaßiges Deck, wenn es funktioniert, aber da sehe ich halt noch ein bisschen mehr das Problem, dass es sehr frustrierend sein kann, wenn ein Gegner Stormblade irgendwas macht und du siehst halt diese coolen Sachen auf der anderen Seite passieren, bei dir passiert literally oder tatsächlich gar nichts. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ist es Tempo oder ist es Blitz? Würde ich dir auf jeden Fall beipflichten. Das ist auch ein Deck, was super funktioniert. Ein bisschen ähnlich wie Burn, aber halt ein bisschen mehr Interaktion quasi mit drin hat. Und
was
ich glaube, dieses
gesehen habe.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, was ich noch gesehen habe, was halt super aktuell ist, weil es sehr, sehr günstig geworden ist nach einem bestimmten Bann und nicht schlecht ist, eher so ein bisschen Sleepers, einfach Hardnet-Scales. Alle Affinity-Strategien in der Hinsicht haben wirklich einen Power-Bonus bekommen und seit der Mox weg ist, ist das auch nicht mehr so teuer. Und total. Die Leute schlafen so ein bisschen drauf, habe ich das Gefühl.
Ja, und sonst noch ein anderes Ding, was ich erwartete, dass du es sagst, ist Affinity, was halt auch einfach ziemlich stark ist. Man kann auch die Urza's Saga, klar, sie macht das Deck deutlich besser, klar, aber man kann es auch weglassen und auch noch ganz gut damit laufen. Ich glaube, Tim Soa hat da letztens mal ein Video zu gemacht. Und was ich halt noch sagen wollte zu diesem Ding, ein Deck, was auch mal was reißen will, ich glaube, auch da muss man wieder die Erwartungen ein bisschen nach unten korrigieren, weil ich auch am Anfang, oder ich muss mir immer wieder bewusst machen, dass ich nicht mit Erwartungshaltung in so ein Ding reingehe, also ein Turnier reingehe, FNM, dass ich da viel gewinne oder dass meine Win-Ratio höher ist als 50%. Oder es ist tendiert, gerade wenn du in neuem Format ist, dass man sehr viel auf die Fresse bekommt einfach. Und das ging war bei mir nicht anders, das war bei vielen anderen Leuten nicht anders. Und dementsprechend, probier es mit was vielleicht erstmal sehr günstigem, guck dir das Format ein bisschen an, vielleicht merkst du, Tron könnte was sein, was dir Spaß macht, dann kannst du dir für 500 € schon mal ein Tron-Deck zusammenbauen. Ich würde auch sagen, für 500 € kriegst du schon ganz gute Stücke von Decks, die du, die dann auch schon größer wären, also Thema Stoneblade und so weiter. Ich glaube, da könntest du dir schon einen guten Teil von kaufen und dann vielleicht über die nächsten Monate verteilt, während du dein Budget-Deck noch weiter spielst, dir weitere Teile immer wieder dazu holen und so dich halt langsam daran heransetzt, dass du halt dein Lieblingsdeck dann zusammengebaut hast. Und halt in der Zwischenzeit immer wieder proxen, testen, ob das was für dich ist. Sowas in die Richtung halt.
Wichtig ist halt einfach, dass man das Format eher lernt. Also das Deck, was du spielst, ist zweitrangig tatsächlich, wenn du das Format gut kannst. Das wäre bei mir zum Beispiel der Fall. Ich spiele ein Deck, was super veraltet ist, was nicht ansatzweise Tier 3 ist, wahrscheinlich vielleicht Tier 3, und gehe trotzdem mit 4-0, 3-1 und sonst was da raus. Einfach nur, weil ich das Deck sehr, sehr gut beherrsche und einigermaßen Ahnung habe, was meine Gegner da tun. Wenn das jetzt anders wäre, ich keine Ahnung hätte, was meine Gegner tun oder mein Deck nicht beherrsche, dann ist es egal, wie teuer oder wie günstig das Deck ist, dann fährst du einfach gegen eine Wand. Und das vergessen auch ganz viele Leute.
Ja, auf jeden Fall. Und damit quasi ein Ask Us Anything Modern Edition, mehr oder weniger. Vielen Dank für eure Fragen. Gerne mehr davon ins Discord uns reinstellen. Und das bringt uns auch schon zum Ende des sehr lang gewordenen Podcasts. Dementsprechend, lasst es uns hier schnell beenden. Ein kleiner Shoutout noch an unsere Patreon-Gold-Unterstützer mit dem Namen zum einen Witch667, Buster Madison und General Götterspeise. Vielen Dank für eure monatliche Unterstützung. Wenn ihr da auch genannt werden wolltet, schaut bei Patreon vorbei. Alle Links zu unseren Social Medias und so weiter findet ihr in der Beschreibung. Marc, vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns nächstes Mal wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.